Viel Spaß mit Fest und Flauschig wünscht euch der neue Kinofilm Just Mercy. Ein aufwühlendes Justizdrama um Bryan Stevensons Kampf für Gerechtigkeit. Ab 27. Februar im Kino.
Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie kann diese Dummheit kennt keine Grenzen? Wie kann man so dumm sein? Ich weiß, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß. Wie kann man so dumm sein?
Hello, hello, es hello ist Fest und Flauschig Time.
Hey Jan. Wir sind's, die beiden Doktoren von Spotify, und wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Hier ist die Diagnose. Sie haben einen Podcast.
Ja.
Das kann man, das, heutzutage, das ist ja so schnell, tritt man sich irgendwo einen Podcast rein, und je eher man sich versieht, ist man auf einmal Woche für Woche gebunden mit irgendeinem Quatschpartner. Podcasts und der Coronavirus, das ist das zurzeit das große Übel der Welt.
Dieser Gesellschaft, die Leute, ja.
Die fangen sich einen Podcast ein, die Leute. Und wir haben schon vor vielen Jahren, seit vielen Jahren laufen wir mit diesem chronischen Podcast rum. Es ist eine Belastung für uns und unser Umfeld, aber wir sind trotzdem immer noch da.
Wir sind immer noch da, genau. Jan, heute ist eigentlich auch ein ganz besonderer Tag. Heute feierst du deinen Geburtstag, Jan. Ich muss es sagen, sehr sachlich heute sagen, einfach mal.
Zu Beginn.
Weil es sind natürlich jetzt einfach viel, es sind ja noch 48 Stunden vorher. Und du weißt, wie jedes Jahr, wirst auch dieses Jahr wieder ein kleines Geschenk von mir kriegen, Jan. Ich habe mal wieder an dich gedacht. Aber.
Du hast mir, darf ich das kurz erzählen, dass du versucht hast, mir was zu schicken, aber es gab Schwierigkeiten mit der Post. Was heißt Schwierigkeiten mit der Post? Ich glaube, der Postbote hat das aufgegessen, was du mir geschickt hast.
Ja, und das ärgert mich voll, weil ich wollte das neue Trend, also Trendfood, ich bin nämlich jetzt auch Trendfood-Blogger geworden oder wie auch immer die Scheiße heißt. Ich habe schwarzen Knoblauch für dich gekauft, jetzt kann ich es euch sagen, weil das habe ich vor ein paar Wochen, fermentierten Knoblauch, habe ich schon öfter drüber geredet. Das machst du dir irgendeine Soße rein, das schmeckt so geil, und das Gute ist, es riecht, du riechst am nächsten Tag nicht aus dem Mund. Irgendwie werden diese Enzyme, die den Knoblauch zum Stinken machen, rausgemacht, trotzdem ist ja ganz intensiv. Es sieht aus wie fauliger Knoblauch. Und den habe ich dir jetzt mal in so einem Probierexemplar an deine Adresse geschickt. Und die Post hat gesagt, nicht zustellbar. Frage ich mich, bist du durchgebrannt mit deiner neuen Instagram-Flamme oder was?
Und du hast tatsächlich, ich sag mal, du bist nicht up to date, was meine persönlichen Daten angeht. Was aber auch vielleicht ganz gut ist aus Sicherheitsgründen. Ich finde gut, dass wir eine Arbeitsbeziehung haben, aber dass du so genau weißt, wo ich gerade meinen Wohnsitz habe, ist mir auch nicht so lieb. Und
ja,
deswegen habe ich. Du hast die letzten Wochen von diesem fermentierten Knoblauch gesprochen, und ich habe das immer für so einen Scherz gehalten. Mhm. Und bis Olli, das kann ich immer den Hörern sagen und Hörerinnen sagen, bis Olli mir dann letzte Woche eine SMS geschrieben hat, ich habe den Paket bestellt, das müsste demnächst ankommen, mit fermentiertem Knoblauch, wo dann diese. Ich dachte, das wäre so eine komische, so eine kulinarische Wahnvorstellung, die du da irgendwie so mal einflechtest.
Ich wollte auch mal wieder bonden mit dir, weil ich das auch scheiße finde, dass wir außerhalb dieses Podcasts kaum noch miteinander reden und dass irgendwie auch viel verloren gegangen ist.
Du mit Finn Kliman auf dem Boot immer bist und irgendwelche Schweißereien machst und mit mir nichts mehr zu tun haben möchtest, weil ich Handwerk nicht zu gebrauchen bin. Du willst nur meine Kohle haben, um da irgendwie teures Parkett reinzulegen. Und da ist mir auch zu billig, dann will ich nicht.
Ach komm, Jan, Mann, weißt du, ganz ehrlich, da ist so viel kaputt gegangen, und vielleicht haben wir heute jemanden als Gast nämlich in der Sendung, der uns helfen kann, dass wir beide auch
schlürfen im Hintergrund.
Ja, wir haben nämlich mal wieder einen Gast in unserer Sendung, und das ist vielleicht auch der richtige Tag, weil es sind so viele blöde Sachen passiert, und er ist ein Gast, er steht für eine Leichtlebigkeit, er ist ein Lebemann, viele kennen ihn aus Dogs of Berlin, ja, und heute ist er endlich. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Farid Yadim ist heute bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen.
Hallo, ihr Lieben.
Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
Das ist lieb, danke. Ich freue mich auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe auch Angst vor euch. Und ich habe aber auch gleichzeitig...
Das ist eine Masche, das hast du auch schon gesagt, als ich bei Joko und Klaas war. Das ist immer eine Masche, dass du sagst, du hast Angst. In Wirklichkeit hast du keine und kommst gleich mit einer ziemlichen Souveränität um die Ecke geschossen.
Ich glaube, ich muss tief beginnen und lande ich dann irgendwie bei so... Ich kack euch in die Arschlöcher rein und so.
Und ohne Witz, das ist das Konzept unserer Sendung. Wir fangen immer tief an mit der Last der Woche, und am Ende landen wir immer bei irgendwelchen Pimmelwitzen und irgendwelchen Sachen, die völlig, wenn man das aneinander schneiden würde, den Anfang und den Ende der Sendung, wäre das völlig nicht zu gebrauchen alles. Und das ist ja toll, wie schnell du das Konzept erfasst hast, mit dem ihr jahrelang die Leute bezaubert.
Du kennst die Sendung auch ein bisschen, oder?
Ich bin auch ein Fan, und das ist auch ein ganz komisches Verhältnis, weil es ist ein bisschen wie große Brüder. Ihr seid ja wahnsinnig schnell und ihr seid traumhaft. Es gibt nur drei in Deutschland. Es gibt nur drei. Euch, Fraktus und Christian Ulm für mich. So, das sind die drei, die es gibt. Mehr gibt's nicht.
Und was für eine Kombination.
Ja, es ist so. Ihr gehört nicht in einen Raum, aber ihr gehört nach Deutschland. Und ich habe Angst. Natürlich, es ist so ein bisschen wie auf dem Schulhof, diese Jungs, die einen so wehtun konnten mit guten Sprüchen.
Die aber das wollen sie nicht mehr, weil sie sind geläuterte Jungs. Weiß, und das war seid, früher ja. nur eine Angst, weil wir nämlich die waren, die sonst auf die Fresse
gekriegt. Ja, aber das habt ihr gut gemacht. Das war eine wahnsinnig gute Schutzstrategie. Und ich hab immer noch Angst und bin aber froh, hier zu sein. Also ist ja eine Entscheidung, dann zu kommen, trotz
ja.
Angst.
Ja, und wir
aber
wollten eigentlich eine wahnsinnig...
Trotz dieser Woche auch.
Trotz dieser Woche, genau. Und ich habe mich gestern, ja. nicht nur natürlich diese tragischen Ereignisse, die da in Hanau passiert sind, haben dann trotzdem auch gedacht, wo ich dachte so, fuck, jetzt haben wir mal einen Gast, wollten eine lockere Sendung machen, trotzdem müssen wir so ein Thema natürlich ansprechen, weil das auch in den letzten 2 Tagen einfach nur mal das aktuelle Thema ist und einen wahnsinnig berührt. Und wir haben eben gerade ein kleines Vorgespräch gehabt und da hast du was gesagt, was ich genauso unterschreiben kann. Man weiß gar nicht momentan bei solchen Ereignissen, wie man da richtig cool reagieren soll. Ich habe nichts gepostet, nichts gemacht und auch nur deswegen, weil ich mir irgendwie nicht sofort aus so einer meine Wut zeigen wollte, aber auch nicht unüberlegt und ich dachte oder denke so, was irgendwie wichtig ist, ist auch eine Besonnenheit momentan zu haben, auch wenn sich das manchmal falsch anfühlt. Oder? Weiß ich nicht. Also es ist auf alle Fälle momentan total schwer, darauf zu reagieren, außer dass man sagen kann, dass das schrecklich ist, dass da einfach 10 Menschen oder 11 Menschen umgebracht
werden. Ich sag mal ganz ehrlich, ich war total wütend und habe nichts, das komplette Gegenteil gemacht. Ich habe den ganzen Tag, heute ist Freitag und gestern, sag mal, wir haben uns fast verpasst am Wochenende. Wir haben uns gar nicht gesehen am Montag, am Dienstag, aber wir haben ja gesprochen in unserer Mittwochssendung. Da war noch alles in Ordnung, als wir am Dienstag quasi
haben wir noch Gags gemacht. Haben wir noch gesagt, geil, Fariyadin kommt, ey, geil, endlich mal 2 Stunden nur Pimmelhumor haben wir uns noch gesagt.
Ja. Und dann 24 Stunden später die Scheiße und ganz ehrlich, ich bin immer noch so sauer und man muss mal sagen, das ist auch nur Kompensation für letztlich die Ratlosigkeit und auch so was ich total merke, ist, dass wahnsinnig viele Leute, von denen ich das nicht gedacht hätte, aus meinem privaten und beruflichen Umfeld Angst haben. Und dass sie das auch so sagen. Weißt du? Und das ist was man vielleicht nicht so nachvollziehen kann, wenn man selber, ich weiß nicht, das jetzt nicht so,
Ich bin ja Türke.
Ich wollte gerade sagen, wenn man nicht Fariyadim heißt, ist die Angst.
Aber ich bin auch nicht Türke oder Kurde. Ich habe ja auch kurdische Anteile und ist ja, jetzt musst du ja auch aufpassen, wen du da, also allein wer dann da wieder bei Maischberger hockte und so. Ist ja auch alles bitter. Aber weißt du, das ist so ein Fächer. Bei mir auch traurig. Weißt du, erstmal war ich einfach nur traurig. Ich gucke mir diese Fotos an von diesen jungen Menschen, die tot sind. Und dann erinnert mich das an meine Sterblichkeit, an die Familien. Da ist ein krebskranker Papa, der seinen Sohn beerdigt. Es ist erstmal einfach nur tragisch, dann kommt natürlich eine Wut, auch eine gesellschaftliche und dann und so. Aber wisst ihr, ich bin irgendwie, würde ich am liebsten schweigen bei sowas.
Ja,
ist das nicht bitter? Ist das nicht eigentlich bitter? Eigentlich, ich bin schon, ich weiß nicht mehr weiter.
Und das ist ja das Du, wenn man will. Es darf es nicht sein, man hat das Gefühl. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, wenn man erstmal wirklich überlegt, und auch natürlich ist man erstmal geschockt. Und gestern war das nun mal so. Ich bin ja nicht auf Twitter. Jan, ich weiß nicht, wann du das den ersten Post abgesetzt hast. Das ist natürlich viel Wut. Und wenn man so eine Möglichkeit hat, dann haut man das da wahrscheinlich erstmal alles raus. Und dann werden viele Sachen so geschrieben und gesagt. Im Grunde ist das ein großes gesellschaftliches Problem, was auf vielen Seiten zu bearbeiten gilt. Und da irgendwo anzufangen, das ist, glaube ich, das große Problem, was wir gesellschaftlich momentan haben. Weil wir haben einerseits die AfD, die meiner Meinung nach wahnsinnig dieses ganze Ding schürt und diese ganze Hass schürt. Das ist aber für mich auch nur ein Teil davon, weil durch diese Vernetzung im Internet haben alle möglichen erzkonservativen White Power oder was weiß ich, rassistischen Organisationen die Möglichkeit, ihre Propaganda zu verbreiten. Und dadurch kommen auch ganz viele labile Leute, die müssen noch nicht mal mehr zur AfD gehen, die müssen sonst was machen, kriegen die irgendwelche Sachen in den Kopf gepflanzt, radikalisieren sich, egal ob es nun alleine ist oder irgendwie in einer großen Gesellschaft. Und das ist das Problem. Du hast überall Zugang dazu, wenn du ein labiler Charakter bist, dein Gehirn noch kaputter zu machen durch Sachen. Und ich muss auch sagen, ich habe in meinem Freundeskreis, was heißt, oder Bekanntenkreis, Leute, die sich nicht radikalisiert haben, aber auch Leute, die auf einmal im gehobenen Alter angefangen haben, mir ganz krude außerirdischen Theorien zu schicken oder ganz krude Links. Das ist bei Weiben nicht so schlimm, sage ich mir, wie wenn du anfängst irgendwie Rassist zu werden. Aber wo ich auch so merke, wie beeinflussbar auch Leute sind, die ich kenne, die früher sympathische Spinner waren und auf einmal mir Theorien um den Kopf hauen. Und das ist das große gesellschaftliche Problem, was so schwer zu greifen ist, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wenn du ein labiler, schwacher Mensch bist, ein verängstigter Mensch oder was auch immer, dass du einfach ganz schnell an Sachen rankommst, die dich nur noch weiter in den Wahnsinn treiben. Ne? Und wie man das angeht, das ist dann wieder das, sorry, dass ich so einen Monolog halte, es tut mir leid. Ich will jetzt gar nicht hier, aber wie man das wiederum angeht, frage ich mich dann. Und dann sind wir ganz schnell bei sowas wie in China, dass das Internet verboten werden will. Das wollen wir aber auch nicht, weil wir wollen unsere Freiheit haben.
Das ist das Gegenteil.
Internet
ist nicht verboten in China.
Nein.
Das Gegenteil, das Internet kontrolliert die Leute und der Staat.
Genau, also sorry, das war jetzt auch falsch ausgedrückt, aber du weißt, dass das Internet kontrolliert wird oder dass man anfängt, dann sind wir aber in der nächsten Diskussion, Freiheitsbeschneidung, das wollen wir nämlich auch nicht und so haben wir uns in unserer Gesellschaft so einen verdammten Teufelskreis erschaffen.
Ja, aber ganz kurz mal, was ist denn Freiheit daran, anderen Leuten die Gleichwertigkeit abzusprechen und das zur Diskussion zu stellen,
was hat
das
mit Freiheit zu tun?
Wenn man da dann sagt, pass mal auf, es gibt einfach eine Linie, die nicht überschritten werden darf und zwar sowohl in der Vorbereitung dahin, als auch dann letztlich das radikale Extremisten, die Leute, die diese Sachen im Netz schreiben, die am Schreibtisch sitzen und irgendwelche rechtsradikalen Blogs haben oder für irgendwelche komischen Tichis Einblick oder irgendwelche Pseudo-Aufklärungsmedien, die nur deswegen entstanden sind, weil sie nicht in der Lage waren, in vernünftigen Redaktionsstrukturen im Team zu arbeiten und sich vernünftig mit Leuten damit auseinanderzusetzen, dass ihre Meinung vielleicht nicht die einzig wahre ist und dann treten die aus diesen Redaktionszusammenhängen aus, machen ihren eigenen Blog auf, finden irgendwelche Kommentatoren, die auf einmal dann auch Autoren werden und begeben sich in so eine komische Bubble und halten ihre krude Wirklichkeit für die Realität. Und das Irre ist, man muss einfach mal sagen, dass diese Leute, die auch nur anfangen daran zu zweifeln, dass Menschen gleich sind, schuld daran sind, dass sowas passiert. Und es tut mir derart, ich weiß gar nicht, weil ich bin so wahnsinnig wütend darüber, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Mein Leben lang laufe ich mit dieser Zweigeteiltheit in meinem Freundeskreis rum, dass meine Großeltern sagen, das ist der Türke und wir wachsen zusammen auf, merken, dass wir quasi irgendwie natürlich nicht mehr der Türke und der Deutsche sind. Und diese komische Trennung, die, weißt du, als wir mit Dennis, Dennis Yücel bei uns war, das war das gleiche Problem. Und jetzt hast du, das ist eben nicht kein Anschlag auf uns alle. Das ist nicht der Breitscheidplatz, wo irgendein Vollidiot mit dem LKW in die Leute reinfährt, sondern das Perfide an dieser Scheiße ist, dass Leute ausgesucht werden, die ausgesondert werden sollen und vereinzelt werden sollen und die mit ihrer Angst alleine gelassen werden sollen. Und wenn dann am Ende der Ministerpräsident von Hessen sagt, wir stehen an eurer Seite, weiß ich nicht so ganz genau, ob die Leute, die davon betroffen sind von der Scheiße seit all den Jahren, ob das jetzt was ist, was die wahnsinnig beruhigt. Weil wir stehen seit Jahren an der Seite von den Leuten. Und wenn du auf irgendeiner fucking Todesliste stehst, weißt du nicht mal, wo du bei der Polizei anrufen kannst, damit dir geholfen wird. Wenn du einer von den Leuten bist, die sich schon aktiv einbringen oder versuchen, was zu ändern und sehen, dass das nicht so weitergeht. Ich bin einfach so wahnsinnig wütend darauf.
Ja. Wie gesagt, das ist ja die meisten wütend, verzweifelt und so. Die Sache ist die, einen konstruktiven Weg jetzt zu gehen und konstruktiv wirklich ranzugehen und nicht nur seine Wut.
Ja, stimmt.
Auch so ein,
und ist das jetzt ist schon Zeit für den Timmelwitz.
Du brauchst den Antrieb,
von der Wut.
Ansonsten, ich habe aber keine Lust mehr darauf, irgendwelche komischen Lichterketten zu starten und am Ende dann wieder in drei Wochen irgendeinen Freak zu haben, den man auf wundersame Weise, man weiß nicht, wo er auf einmal herkommt, weil die fucking Behörden keine Ahnung vom Internet haben oder was.
Darf ich mal eine Alternative vorschlagen? Darf ich mal was vorschlagen? Nee, ich finde das super. Ich finde das genau, ist ja auch richtig, ist ja auch in uns allen drin. Ich bin auch wütend. Ich habe manchmal das Gefühl, also ich bin so ein bisschen zurückhaltend, weil ich mich erstmal reinfühle in diese Angehörigen und denke dann, haben jetzt erstmal Zeit, dass ich das nicht zu meinem mache. Weißt du, was ich meine? Gibt es so eine Besinnungsphase und dann kann man vielleicht nochmal, kann man auch gesellschaftlich drüber nachdenken und das ist auch wichtig, aber ich bin nur, ich habe so ein bisschen den Eindruck, was so ein bisschen verloren gegangen ist über diese Aufregung, ist so ein bisschen die positive Vision. Ich habe das Gefühl, wir lehnen uns ganz schön gegen etwas auf, weil diese Faschos und diese Islamisten und so, die haben eine Vision. Die haben eine geile Vision von ihrer Vorstellung. Die ist natürlich menschenverachtend und grauenvoll, aber uns ist so ein bisschen verloren gegangen, wogegen diese Brandmauer eigentlich schützt. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir müssten den Rechtsstaat wieder anfangen irgendwie zu feiern, die Geschichte neu erzählen, die Gewaltenteilung und so. Das ist auch ein Kunstwerk, wie der Mensch was gebastelt hat, dass wir vielleicht diese Geschichte wieder mehr in die Mitte stellen und nicht nur gegen anbuddern, weil dieses gegen an, das macht auch echt, ich habe das Gefühl, das ist wirklich, das ist ermüdet. Wir müssen schon die eigene Vision auch wieder
von einer besseren, auch wenn es kitschig klingt, die Vision von einer besseren Welt.
Das klingt wahnsinnig kitschig.
Nee, unterschreibe ich sofort.
Und ich würde so gerne diese Geschichte neu erzählen. Allein Gewaltenteilung. Der Mensch hat was erfunden mit der Demokratie, um sich vor seinen eigenen niederen Instinkten, vor seinen Schwächen zu schützen, vor Machthunger und Gier. Und das ist doch fantastisch, was da gebastelt wurde. Die Macht zu zerstückeln, zu begrenzen, zu kontrollieren. Können wir das nicht wieder neu erfinden, nur die Geschichte von Europa erzählen, von Frieden und und weg von diesem Schengen und so und Egoismus und FDP, dass man mehr wieder hinkommt, oder?
Ja, haben wir uns
nicht auch ein bisschen süchtig? Richtig. Ist es nicht auch, macht es nicht auch süchtig, so ein bisschen gegen die AfD zu? Also ist es nicht
total.
Auch
total?
Also
weil es was ist? Du hast recht. Ja.
Da hängt man sich so dran fest.
Man hängt sich einerseits nicht
bestimmen
dran fest.
Die so die Geschichte. Sie bestimmen so die Story.
Nee, die Sache ist, dies ist ein Übel der Gesellschaft und das Problem ist, dass wir zu wenig vielleicht auch wirklich auf die eigene Vision und wofür man kämpft und so sich besinnt und überhaupt auch zu wenig weil das ist auch das Problem gesellschaftlich nun mal, dass innerhalb einer ganzen Gruppe, wo man eigentlich an einem Strang zieht, auch zu viel merkt, wieder gegeneinander eigene Befindlichkeiten und Leute für irgendwas. Und das ist das Problem, das große Ganze, für das man eigentlich kämpft. Ja. Und das ist auch das Problem,
diese Brandmauer eigentlich halten? Und wo, was ist eigentlich der Dorfplatz? Weißt du, draußen lauern die Zombies. Genau. Aber was ist eigentlich, wie sieht eigentlich der Dorfplatz aus? Können wir den mal wieder hübsch machen? Und ich bin ja auch der Meinung, dass wenn, je höher wir werden in der Stimme, dieses angespannte Sprechen, das ist im Grunde Ausdruck von dem, eigentlich müsste man doch wieder runterfahren.
Ja, aber nicht, wenn gerade 10 Leute in der Shisha-Bar erschossen worden, das muss man ja auch gerade sagen. Ich weiß nicht, ob man dann so, ich glaube, diese Wut, und wenn man mal sieht, dass Lübcke, also wie viele Leute ermordet worden sind in den letzten Jahren.
Das Relativierende ist ja das Widerliche daran, dass es dann noch Leute gibt, die dahinter, die dann sich zu Opfer stilisieren und sagen, das wird instrumentalisiert, um hier politisch Stimmung zu machen und so. Das ist doch das, wo der Kragen klatscht, wo man die schütteln will, würgen. Ja. Ich will sie immer würgen.
Ja, aber Farid, ich finde den konstruktiven Gedanken natürlich, das ist natürlich genau richtig.
In der
ich
glaube, Idee, oder? Die Idee muss.
Ja, das schaffen diese Wut, die ja auch schon seit Jahren, also auch nach einem Breitscheidplatz ist man ja wütend, ne? Ja, weil das dann wieder andersrum instrumentalisiert und weil das genauso wahnsinnig ist. Und die Täter, die dahinter stecken, sind ja auch die gleichen. Aber du hast völlig recht, der Dorfplatz muss gestaltet werden. Und weißt du, jetzt bist du, wir haben alle unsere Jobs, du bist Schauspieler, Olli ist Musiker, ich
Privilegien bist du.
Hans Wurst, Geld. Alle haben Jobs und alle machen irgendwas, aber dass man, bevor man irgendwelche Jobs macht oder sich selbst verwirklicht, eigentlich noch zuallererst den Job hat, in so einer Gemeinschaft irgendwie ein Teil zu sein, also einer von jemanden zu sein, von einer Gruppe zu sein, die was gestaltet, das ist irgendwie was glaube ich jetzt gerade so rauskommt und ich glaube, was einem da raushelfen kann.
Und das wird einem so schwer gemacht, aber auch wenn du so eine Sachen siehst, England verabschiedet sich aus der europäischen Gemeinschaft, du siehst irgendwo rechte Führer, du siehst in Ungarn, du siehst in Polen, du siehst überall so viel Rechtsströmung, alle gehen zurück zu ihren Werten, alle gehen und deswegen ist dieses Problem mit dem Dorfplatz auch für uns so eine Scheiße, weil du siehst, dass sich alles wieder so ein bisschen mehr entzweit und dieser Traum vom friedlichen Europa sich immer mehr verabschiedet, vor allem mit rechten Terroranschlägen.
Aber weil wir diese Story nicht erzählen. Mhm. Weil wir diesen, vielleicht lass uns doch mal was Schönes erzählen. Lass uns doch mal feiern, was da gebaut wurde.
Ich hab einen geilen Satz. Ja. Pass mal auf. Der Wahnsinn hat bei uns hat der Wahnsinn angefangen und bei uns hört der Wahnsinn einfach wieder auf. Also einfach nur die Behauptung, dass wir einfach aufhören damit und dass wir das einfach nicht zulassen, ist, finde ich, immer schon, allein sich das mal nur immer selbst zu wiederholen, ist schon mal beruhigend. Auch wenn man selber gar nicht weiß, ob das stimmt oder nicht. Aber weißt, wenn eine Gesellschaft dafür gemacht ist, im Konsens Dinge zu lösen, dann die es einmal so richtig verkackt haben, die einmal so einen geilen Reset hatten, um es jetzt mal positiv zu sehen, nach all den Verbrechen und all dem Schrecken, den wir irgendwie ausgelöst haben, und mit dem Schrecken in so eine neue Gesellschaft reingewandert zu sein, und auch wenn die durchsetzt war von Nazis, aber in der Theorie sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt dafür. Wir müssen nur anfangen, diese Theorie der letzten 80 Jahre mit Leben zu füllen. Und was der Fari gerade sagte, das Finden von Legenden und von Erzählungen, von positiven Dingen. Alleine sich mal vor Augen zu halten, in welcher Situation und wie gibt es irgendwelche positiven Gemeinschaftsmärchen, die wir erzählen können, alle Leute einschließen.
Ja, und weißt du, und da muss ich dir auch ehrlich mal sagen, Hut ab, was du nämlich auch tust, auch in der Empörung, gibt es etwas, was mir wahnsinnig wichtig ist als Schwarzkopf, als Kanacke, nach so einem Fall, weil ich merke, dass es da schon ein großes Aufbäumen gibt und auch wirklich, das klingt jetzt bekloppt, aber je mehr Likes du für so einen Kommentar bekommst, desto beruhigter bin ich. Es tut mir gut, dass Leute da vorangehen und sich erheben. Und das zeigt auch die Reaktion, die ist so wichtig. Die zeigt mir schon auch, nee, hab keine Angst. Hier ist noch eine große Speerspitze der Demokratie unterwegs und so. Deswegen bin ich ich bin dankbar dafür. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich lese wie ein Irrer danach Zeitung und Reaktion und Twitter und so. Und wenn es eine Bubble ist mir egal. Es tut mir gut. Wirklich, sag ich dir ganz ehrlich.
Hast du einen Twitter-Account?
Ja, aber ich benutze den nicht, nur zum Lesen.
Ja. Aha.
Also mir hilft das. Das klingt jetzt echt, klingt jetzt klein und dumm, aber es hilft mir.
Ist ja auch gut, wenn man, ja. das ist ja auch das Zerrissene. Einerseits will man Flagge zeigen, andererseits will man besinnen, will nicht Übersprungshandlungen machen, will auch nicht drauf rumpoltern, will Vernunft walten lassen und die auch zeigen, dass man die besitzt, im Gegensatz zu vielen anderen Idioten, die sofort durchdrehen und
so. Ja. Seid ihr eigentlich so erwachsen geworden? Ihr habt so Angst vor euch gehabt. Ihr hattet so viele Ebenen der Panzerung. Ironie. Ihr wart Teflon. Und man kam nicht an euch ran innerlich. Man dachte mal, ich will nicht in der Nähe, die schießen hart und schützen sich gleichzeitig, indem sie sich so halblustig entblößen und so. Sie sind so eingebettet, sie sind so ein fieses Paket und ich habe immer darauf gewartet, bis ihr so schwach
Daily Business. Seid. Das kommt durchs Daily Business.
Wirklich?
Ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, dass
Jan und der viele Sex und das Geld natürlich auch.
Sex und das Geld. Ich kann es ganz ehrlich sagen, irgendwann habe ich...
Das stimmt. Das war ein Witz, aber stimmt.
Ja, natürlich stimmt das. Ja. Aber man fand früher immer die Leute geil. Also ich fand immer so Andy Kaufmann oder so. So Künstler, die du nicht greifen konntest. Und so einer wollte man ja auch
Hast
gerne
Hast du die Doku sein. Geguckt, Jim?
Ja, natürlich.
Jim und Andy.
Wahnsinn,
aber was für ein Freak auch Jim Carrey ist.
Ein Unsympath vor dem Herrn.
Aber der späte Jim Carrey hat auch alles wieder eingefangen.
Ja, der hat viele gute Sachen gemacht, muss man wirklich sagen.
Späte.
Aber trotzdem fand man so eine Leute immer gut. Aber ich glaube, wenn du eine wöchentliche Sendung machst, ne, dann kannst du nicht drauf verlassen, immer nur eine Kunstfigur zu sein. Und deswegen haben wir auch teilweise uns beide davon verabschiedet. Weil jede Kunstfigur wird dir auf Dauer, ich liebe es. Und wir spielen ja auch immer noch, vor allem Jan ist ja wohnt ja in 10 verschiedenen Städten in der Sendung. Aber ich glaube, es gibt immer einen wahrhaftigen
Kern. Ich höre diese Traurigkeit in jeder Sendung.
Es gibt diesen wahrhaftigen Kern inzwischen. Und ich glaube, für den musste man sich entscheiden. Entweder du bist immer, dann bist du aber irgendjemand, den du nicht greifen kannst und den findest du irgendwann scheiße, weil du weißt, der ist immer nur eine Kunstfigur.
Du willst eigentlich auch für dich geliebt werden. Du willst eigentlich nicht für diesen Panzer, für diese
Karikatur. Und du hältst es auch nicht durch. Guck dir doch an, heute die
Pardiologie,
große
Sache. Pardiologie, ne?
Guck dir doch mal Harald an, mein alter Chef Harald Schmidt, der dann so in diesem
Was
Panzer
quasi... Was ist da eigentlich los? Den hast du doch.
Ja, irgendwie. Der hat den Panzer nie abgelegt bekommen und ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt...
Der
hat den Panzer nicht abgelegt und weil er gedacht hat, dass die Welt ist ein Schulhof, auf dem man irgendwie bestehen
muss. Man erträgt
aber
diese dauerhafte, zynische Panzerung. Da willst du durchbohren.
Ja,
du willst ans Wesen vom
Menschen. Und du erträgst
doch
als Mensch erträgst du doch auch nicht, wenn du jetzt Sendungen machst, erträgst du doch auch nicht die Welt, wenn du dich die ganze Zeit auf irgendeinen Hochsitz innerlich setzt, auf so einem Jägerhochstuhl.
Auf dem wart ihr lange für mich und ich hatte richtig Schiss vor dem, weil ihr so stark
darin
wart.
Ich komme da total.
Können wir auch immer noch, Digga? Können wir auch immer noch?
Du, warte mal ab, wie das Ende der Sendung wird, wenn wir dann wieder über Eichelkäse reden.
Die man mit dem Löffel irgendwie unterm Kranz rauspulen muss. Aber
wir Berlin bitte eine Manufaktur mit Eis aus Eichelkäse macht. Und
aber ganz kurz muss ich mal...
Sachen, das können wir alles machen, wenn du willst.
Fari, wir haben eine Rubrik. Wir legen...
Oh Gott, hör auf. Berlin mit Eichelkäse-Eismanufaktur in der Oderberger Straße ist...
Ein neuer Laden, super lecker. Ich war letztens
Frozen Eichelkäse. Frozen Eichelkäse.
Oh Gott. Bubble Eichelkäse.
Aber bei Harald denke ich mir immer, ich habe das so schwer gehabt, mich davon zu lösen. Weil ich war da 3 Jahre lang in der Sendung hinter den Kulissen, habe da als Kind mit aufgewachsen und habe gedacht, das geht halt immer so. Der ist immer wie so ein Korken, immer oben geschwommen auf dem Wasser. Aber irgendwann ist das Wasser abgelaufen.
Und du warst der Einzige, der sich da rangetraut hat. Weißt du, wie viele so plötzlich sich gefreut haben und dachten, ja, jetzt kriegt er endlich.
Das Geile ist halt, wenn du der Korken bist, der immer auf dem Wasser oben schwimmt, irgendwann das Wasser weg ist, bist du als Korken am Ende halt im leeren Waschbecken. Und das ist jetzt halt passiert. Weißt du? Und so fühlt sich das mal.
Ja, aber so ist es leider. Fari, wir haben eine kleine Musikliste, die Fidi und Bumsi Liste, wo wir immer Songs draufpacken. Und ich packe jetzt einen Song auf von den Strokes, die haben neulich gespielt. Geile Band. Und ich muss auch sagen, eine der bestaussehendsten Bands, immer einen guten Stil gefahren. Haben auch eine Sache richtig gut gemacht. Die bringen nur alle 5 Jahre eine Platte raus, sodass man die Band wieder vermissen. Geil, sie sind zurück.
Gegenteil von mir.
Genau, wir sind alle so völlig, wir sind jede Woche sind wir da. Du bist auch wirklich omnipräsent. Wir haben dich heute, Fari Yadim ist heute bei uns beim Podcast. Wir haben uns sehr spät erst in den Rang geschmissen, nachdem Til Schweiger, Christian Ulm, die ganzen großen, nachdem die alle ihre Karriere mit dir aufgemotzt haben, wollte ich sagen. Weil die haben sich alle, als du der Newcomer in der Szene warst, bist du
bin
so.
Ich bin Trittbrettfahrer. Ja. Ich bin alter Tripp, ich bin Windschatten.
Und jetzt, wo du etabliert bist, haben wir dich endlich erst geholt, weil wir wollten uns nicht in deinem Windschatten damit irgendwie irgendwie reinbegeben. Ja. Und wie, du darfst jetzt auch noch einen Song auf die Fili und Bumsi-Liste packen, wenn du einen hast. Ich pack den neuen von den Strokes rauf, At the Door. Den hört ihr 3-4 Mal und dann ist der richtig, richtig gut. Der wächst, ist voll der Grower, der Song. Und Jan hat bestimmt auch noch was für die Liste, oder?
Ich habe das findet ihr, oder Olli bestimmt scheiße, aber ich habe es diese Woche im Internet gesehen. Mhm. Der Kandidat für den isländischen Beitrag für den Eurovision Song Contest. Ich weiß nicht, wie die Band heißt, also ob es nur einer ist, weil da sind Buchstaben drin, die ich nicht aussprechen kann. Also ja, weil die haben in Island offenbar so ein merkwürdiges Alphabet, die spinnen ja wohl. Ich sag mal, so wie ich denke, dass es heißt, Dadi Freyr, und das Lied heißt Think About Things. Das ist ein echt super Lied und das Video dazu müsst ihr euch echt angucken. Das ist wirklich sehr lustig. Ein toller Song, Dadi Freyr aus Island, Think About Things.
Fari, hast du auch noch was?
Und du, Fari? Ich weiß nicht, habt ihr Wieso schon mal drauf gehabt?
Nee, aber geile Punkband aus Stuttgart.
Ja. Oh, aber unpolitisch von Wieso.
Oh, ich liebe unpolitisch.
Ah, das ist geil. Ja, ich fand früher immer die Balladen. Ich mochte immer harte Sachen, aber...
Das goldene Stück Scheiße.
Das
goldene Stück Scheiße von Wieso, das packen wir mal auf. Ganz liebe Grüße an Axel, den Sänger. Da habe ich hier schon mal erzählt, ich war riesiger Fan von denen und als ich 18 war, haben wir den angeschrieben, den Sänger von Wieso, und haben gefragt, ob wir bei ihm zu Hause pennen dürfen. Da hat er uns eingeladen, ohne uns aber zu sagen, dass er selber mit seiner Mutter in einer 2,5-Zimmer-Wohnung wohnte damals. Und haben dann mit seiner Mutter, die super cool war und ihm er auch
sie
super
roch.
Cool. Nein, da haben wir eben übernachtet und haben dann da 2-3 Tage in Sindelfingen verbracht. Ganz liebe Grüße, tolle Punkband, finde ich immer noch. Und das goldene Stück Scheiße packen wir rauf. Und hier ist Fest und Flauschig, heute mit der großen Dreier. Wir sind wieder 3 Leute im Raum. Und wir freuen uns hier gleich dasselbe.
Was? Ja, das war schön. Wir sind gleich wieder da am Sonntag, den 23. Februar. Mein Geburtstag, ich werde heute 30 Jahre alt.
Ja. Wer ist von euch beiden eigentlich älter? Warte mal, du bist
39 jetzt.
Und du, Jan, auch?
Ich bin heute 39, ja.
Nee, dann bin ich älter.
Ja, bis gleich.
Ich denke mal, wenn du Bock hast oder so, kannst du mal rumkommen, den am Korn abholen, wenn du Bock hast, heute noch. Tut mir leid, dass ich dir vorher nicht Bescheid gesagt habe. Aber wenn du Bock hast, kannst du den am Korn abholen, wenn du Bock hast. Am Korn hier. Also wenn du Bock hast, kannst du mal rumkommen, den am Korn abholen.
Es ist Fest und Flauschig Zeit. Fari Yadim ist heute hier. Schauspieler, lustiger Zeitgenosse. Oh, er spielt in einer der witzigsten, muss ich kurz mal loswerden. Nein, er will sagen, der witzigsten deutschen Comedy-Serien Jerks mit.
Dogs of Berlin.
Ja. Und wir haben ein paar Dogs of Berlin Gags hier mal gemacht in der Sendung. Ich bin wirklich todtraurig, dass es keine zweite Staffel gab.
Ihr seid Bastarde. Nur wegen euch freue ich mich, dass es das nicht mehr gibt. Nur wegen eurer Beobachtung und eurer Feinsinnigen.
Ja, aber ich weiß, was machen denn mit den ganzen Drohnen, die für Dogs of Berlin gekauft haben?
Oh Mann, Leute, echt. Oh Mann. Und da, wisst ihr, ich meine, ein Herz schlägt für euch, aber ein anderes schlägt für die Leute, die
Till Schweiger.
Oh Mann, weiß, auch, ja. Weil da sind Menschen, die buddern da mit Liebe und Schweiß und so an ihren Babys rum. Und ob wir den Geschmack teilen oder nicht, oder ihr.
Aber das ist, in der ersten Folge kriegt Katharina Schüttler, die ich sehr schätze, gleich auf den Kopf gepisst. In der dritten macht gleich Jasna Fritzi Bauer, die ich auch toll finde. Er wird gleich gegangbangt auf ein Hausboot, irgendwie auf der Spree, mit 2 Hooligans.
Und was ist jetzt das
Problem?
Und es ist nicht das Hausboot von Olli und von Finn, das war das eigentliche Problem.
Das war sein Problem. Und ich frage mich wirklich, wie hätte man die zweite Staffel? Du bist ein schwuler Bolle, der Underground-mäßig da irgendwie in so einer... Also es war alles geil, es war Berlin 5.0, ein Comic, genau. Es war so ein bisschen wie Sin City, ohne dass dieser Effekt drauf war. Und ich hätte so gern gewusst, wie man da noch irgendwie einen Ticken mehr draufgelegt hätte bei der zweiten Staffel, ganz einfach. Und naja, es war auf alle Fälle...
Das ist ein bisschen wie der Wendler. Das ist wie Olli Pocher, der sich über einen Wendler lustig macht. Das ist einfach.
Was wir da gerade machen, meinst du, wirklich?
Nee, Quatsch. Überhaupt. Ich kann das aber verstehen, dahinter steckt auch immer ein soziales Gefüge und gerade beim Film ist das immer eine große Kuh.
Danke, dass du das einbettest.
Und das kann, weiß ich genau, wie viel auch Jobs daran hängen und so.
Ja,
und wenn dann so eine Serie nicht... Ja, und wenn dann so eine Serie, und das ist nicht die Schuld der Serie, sondern das ist die Schuld des Publikums, das ist ganz wichtig, dass die Leute nicht erkannt haben, wie gut das ist.
Ich würde so gerne.
Ich bin nicht der Pressesprecher, die sollen sich selbst rechtfertigen, ist mir scheißegal. Es ist vorbei, ich find's traurig und ich verstehe trotzdem auch, ja, kann man sich drüber lustig machen, meine Güte. Aber ich bin, Ich bin nicht mehr. Lass uns, können wir mal was anderes? Können wir?
Ja, was Positives, was Konstruktives.
Eine Olli Sache wollte ich
gar
noch.
Nicht
wollte,
sondern ja. Nein, du wolltest Jerks.
Jerks ist sowieso. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in der ersten Staffel habe ich nicht geguckt, habe ich mich gegen gesträubt gegen Jerks, weil ich auch wusste, dass das eine Serie ist, die eigentlich ein, glaube ich, skandinavisches Vorbild hatte, was erst gar nicht. Und dann denke ich immer so, das ist genau das Stromberg-Syndrom bei mir. Ja, ist ja eigentlich The Office gewesen, obwohl ich das Original gar nicht gesehen hatte von Jerks übrigens, habe ich nie gesehen. Und dann bin ich in der zweiten oder dritten Staffel komplett hängen geblieben und seitdem richtig großer Fan von der Serie. Und man braucht so ein bisschen, man hört was. Stromberg gucke ich einmal im Jahr alle Staffeln. Das liebe ich immer noch, komischerweise. Und bei Jerks ist das ähnlich, dass ich da Folgen habe, die ich unglaublich finde. Ja. Und die Sache ist die, also zum Beispiel diese Folge, wo du da scharf bist auf, also diese, meine Lieblingsszene, auf die 17-Jährigen, ja, und da am Tisch redest und sagst, die sind ja körperlich.
Das ist ein Kontergan-Ding. Ah ja, und mit den körperlichen.
Die sind ja körperlich ja manchmal gar nicht mehr 17, die sind ja alle schon viel weiter.
Das ist so echt.
Das ist so unangenehm. Das ist so, es ist so die dunkelste Männerfantasie einfach mal rausgehauen. Und die, es kommt mir so vor, als wenn Christian mit dir echt den kongenialen Partner gefunden hat, mit dem man das machen kann.
Von euch das zu hören.
Nee, wirklich. Den kongenialen Partner, weil Christian ist ja seit vielen Jahren bekannt dafür, so ein Grenzgänger zu sein. Und es gibt auch so Sachen, mein neuer Freund, konnte ich mir nicht angucken. War mir zu viel Schamgefühl. Dann gibt es Sachen, Dr. Psycho habe ich dreimal durchgeguckt. Fand ich irgendwie komischerweise gut. Aber Jerks ist wirklich so eine Meisterleistung. War das für dich jemals ein Problem so oder so über so eine Hürden zu gehen?
Nee,
oder nicht?
Im Gegenteil. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Befreiung. Und es ist doch, das sagt doch Jim Carrey auch, es ist ein Urlaub von einem selbst. Dieser ganze zivilisatorische Kraftakt, sich zusammenzuhalten als Mann, dieses Korrekte. Ja, ich will jetzt nicht gegen politische Korrektheit wettern, aber ich bin ein sehr, sehr, sag ich mal, sehr melancholischer, ernsthafter Geselle. Und es gibt aber natürlich auch den Hedonisten, den Triebtäter in mir. Und es ist so schön, den rauszulassen, den loszulassen unter diesem Kleid. Oh nee, das darf ich eigentlich gar nicht verraten. Es ist unfassbar schön, dass es das gibt. Es hat mir nur alles andere versaut. Weil wenn man einmal, das wisst ihr vielleicht auch, was Schönes macht, dann muss alles andere erstmal mithalten. Und das ist echt schwer gerade. Ich sag alles ab.
Ja, du bist. Aber das ist aber schlauer.
Außer Magenta TV-Werbung.
Ja, aber irgendwie muss die Kohle ja auch reinkommen. Finde ich übrigens auch so ein Ding. Das wird eines Tages.
Dürft ihr auch
das,
gegen sein. Finde ich auch gut, dass ihr, gegen
da
Werbung.
Pass auf, ich war am Anfang immer voll dagegen und irgendwann habe ich dann gesagt, wenn du nach Amerika guckst und ich sag mal, letztlich ist das Showgeschäft und man muss den Leuten auch mal irgendwann eintrichtern, dass das hier natürlich nur ein ganz kleiner Teil Wirklichkeit ist und dass eben auch viel Behauptung ist und dass das deutsche Publikum immer denkt, dass man da so komplett all in geht. Wenn du das machst, Alter, niemand, der im Showgeschäft irgendwo weltweit erfolgreich war, hat das richtig so gelebt, dass er das nicht abstrahieren konnte, das nicht als Beruf begriffen hat.
Wir wollen so
niemand,
absolute Role Models sein, ne? Absolute, und das ist Bullshit, sind wir.
Das gibt selbst bei dem größten Komiker, dem größten Showmaster, dem größten Schauspieler, das sind Leute, die wissen einfach, der größte Intellektuelle, der schönste Buchverlag, die wissen alle, dass sie letztlich nur ein Buchverlag sind und Bücher verkaufen müssen. Dass das immer, ich dachte früher, das ist so geil, immer schön Indie, immer Abgrenzung, immer Distinktion und immer seine Nische machen, aber es ist halt geil, wenn du dann der Jugendzimmertyp bist, der die geilste Musik der Welt macht, die aber niemand hört. Dass du das niemals auf eine Bühne bringen musst.
Ja, aber werden wir
bei uns ist das auch ein bisschen verlogen. Wir sind einer der erfolgreichsten Podcasts, die es gibt. Und wir tun immer noch so, als wenn wir irgendeine kleine Underground-Organisation wären.
So wie St. Pauli. Ja. Marketing. St. Pauli, wo die ganzen Werber hängen in der VIP-Lounge.
Das ist auch so verlogen mit St. Pauli. Das ist sowieso,
ich bin St. Paulianer.
Du bist ja, aber genau darüber habe ich eine Theorie. Alle Prominenten, die St. Pauli-Fans sind.
Ich bin da schon seitdem
gib mir mal ehrlich zu, du selber kannst kein Fußball spielen.
Ich bin nicht so gut.
Nee. Und das ist nämlich so, Promis, die HSV-Fans sind, die können diesen Zauberer, diesen Hexer am Ball. Ich zum Beispiel, mega Torwart.
Bist du ein guter?
Wirklich. Ich werde die Katze genannt.
Wirklich?
Und, ja, wirklich. Und zum Beispiel Bjarne Mehl, auch HSV-Fan, mega guter Mittelfeldspieler, und Olli Dittrich im Sturm ist wirklich.
Der eine gute Kombo,
richtig gut. Aber wenn ich so Typen denke, die so Bela B. Faria, Dean, Thies Ullmann, die alle im...
Was hast du eigentlich mit Thies Ullmann? Das würde ich gerne mal
wissen. Das ist voll von mir, schon seit 52 Jahren ungefähr. Gefühl.
Was ist da passiert zwischen euch?
Nix. Er ist St. Pauli-Fan, ich bin HSV.
Ach, das ist der Einzige.
Ja.
Wo sind wir denn? Wisst ihr, wovor ich große Angst habe? Darf ich das mal kurz sagen? Spinnen. Ja. Und dass ich so Zeit fresse. Ich habe früher, meine Kleine, die musste in meinem Kinderwagen einschlafen. Habe ich euch immer gehört auf den Ohren. Und ihr seid ja auch kongenial. Und das ist so, ich will jetzt nicht so bremsen, ich will nicht die Zeit wegnehmen, euch zu hören.
Aber du bist ja, das ist
man doch... Nee, und warte tun. Mal, ich möchte nicht, ich will, das ist kein Buttern, das ist kein Fishing. Ich will ganz ehrlich, ich will, dass ihr auch hart seid mit mir. Sonst nehme ich euch nicht ernst. Kennt ihr Freunde, die ihr beleidigt und merkt, das ist das die Vertrauensebene, die ihr habt?
Ja.
Weil
ja,
man
ja.
sich beleidigen kann, weil man ist das ein Zeichen?
Aber so gut kennen wir uns dann doch nicht.
Aber es wäre schön, wenn ihr mich schon so behandeln würdet.
Alles klar.
Ja, aber wir lassen uns ja auch nicht in dieses sehr komplexe Netz aus Fishing for Compliments einspinnen, mein Lieber. Du bist Schauspieler und das, da haben wir einen Sensor für. Ja, wir haben es nie geschafft, was, weil wir was, sind wie nie ist so all in, dass wir Schauspieler werden können.
Ach komm, das ist schon
wie
wieder
wie ist das Verhältnis mit Elias Mbarek? Bist du nicht so ein bisschen die böse so, Seite?
Soll ich euch ehrlich darüber reden? Also erstmal, ich habe den echt früh kennengelernt. Da waren wir beide noch so Gurken, die so richtig Bock hatten auf Karriere. Und der hat mir in Berlin, der war der Erste, der geantwortet hat, als ich eingezogen bin und meinte, ich helfe dir beim Umzug. Der ist gekommen, hat direkt zwei Kartons genommen und ist in den fünften Stock gelatscht. Und so,
hätte ich bei dem auch gedacht, dass wirklich, Elias Mbarek
ist ein korrekter Ehrenmann. Ist er. Und er hat das Herz am rechten Fleck, ist ein ganz lieber Typ, ich glaube.
Aber er kommt aus München, du aus Hamburg.
Vielleicht ist das ein Unterschied, aber nee, das Problem ist, der sieht einfach fantastisch aus und ich muss versuchen, irgendwie gegen meine Nase an mit Persönlichkeit zu punkten. Das ist halt ein ganz anderer Prozess.
Ja, aber du bist zeitlos dafür und der muss dann irgendwann eine Nespresso-Werbung machen und du kannst immer noch schön bis 70 bei
Es ist egal, Magenta es gibt TV. Überhaupt keinen Vergleich. Oh, er ist eine Rakete, er ist der erfolgreichste deutsche Schauspieler momentan und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dafür hat er es ziemlich gut gemacht. Der achtet auf sich, der achtet auch
Gibt's
darauf.
Gibt's da auch Neid? Manchmal so denkst du, oh geil, Alter.
Natürlich, muss ich ganz ehrlich zu. Ja, natürlich gucke ich da auch hin und denke, wenn ich so gut aussehen würde wie der, hätte ich längst AIDS.
Oh, jetzt kommt Pizzen.
Jetzt kommt Pizzen.
Ich gerade, er sieht
das vielleicht der richtige Moment für eine Pizza.
Oh, jetzt kommt die Pizza.
Oh, geil.
Nee, kann ich die andere?
Das ist deine hier.
Was habt ihr denn auf der Pizza drauf?
Er hat Nüsse auf der Pizza drauf.
Die will ich doch.
Guck mal hier.
Die ist geschnitten. Die ist nicht geschnitten.
Hier ist ein Pizzaschneider. Oh, jetzt haben wir
wie kann das sein, dass Leute immer noch Pizza ungeschnitten liefern? Das ist sowieso Servicewüste Deutschland. Da muss einer nur mal kurz mit so einem Roller drüber gehen.
Unglaubliche Pizza. Wir haben gerade beide, es gibt hier einen, der heißt, wir sind hier in Schöneberg, kann man ruhig mal sagen, Pizzeria El Torso, glaube ich, oder so heißt die. Oder El
Pizzeria El Torso. Genau. Das sind keine Salamischeiben, das sind einfach so.
El Torso heißt die, genau.
Nimm mir mal eine raus.
El Torso. Keine Salami, sondern auf eine Aufschnittmaschine gelegte Oberarme. Einfach die vom letzten Mafia-Meeting noch über waren.
Was ist denn mit den größten fünf?
El Torso, Alter. Heißt.
Ja, wir machen gleich die größten, aber ich wollte euch vorher auch noch mal was erzählen. Ich bin ja seit ein paar Wochen Hundebesitzer und jetzt habe ich ein paar Redewendungen. Die Redewendung, da liegt der Hund begraben. Wisst ihr eigentlich, wo die herkommen? Die
ist doch scheiße. Ja, weil man, wenn man einen Podcast-Partner hat, der keinen Hund mag und eines Tages ist der Hund weg, aber im Garten ist ein großes Loch und dann sagt man, da ist der Hund begraben. Ganz
nein!
Weißt du, was ich echt beneide? Und da bin ich echt noch so Everybody's Darling verliebt. Jan traut sich, Hunde doof zu finden. Und das finde ich echt. Ja,
du bist so ein Schleimer! Was ist denn daran stolz und mutig?
Weißt du, in Deutschland,
da verlierst du alles. Ich wollte mal bei meiner Oma ums Haus rumlaufen und dann war ein nicht angeleinter Schäferhund, der mich in den Oberschenkel gebissen hat. Ich habe seitdem eine riesige Narbe wirklich? Am Oberschenkel.
Jetzt ernst?
Ja, wirklich. So. Ja, jetzt ganz im Ernst. Oh. Und deswegen, und ich finde fand Hunde immer scheiße.
Ich fand es immer komisch, dass Leute so das geil fanden, jemanden so herumzu so Faschos. Also eigentlich musst du ein Fascho sein.
Aber mit den Kindern nicht auf den Spielplatz gehen wollen, aber den Hund dreimal
am Tag zum
Scheißen führen. Auch die, übrigens hier im Internet, diese ganzen Nazi-Wichser, die nach Hanau kamen,
also
die hatten alle, einen Hund, in ihren Profilbildern hatten irgendwelche Hunde oder Katzen. Menschen hassen, aber Tiere lieben. Und ich weiß, bei Olli ist es genau andersrum. Oder Ambivalenz in beide Richtungen. Oder Liebe
für die Sonne. Es ist echt so hart irgendwie, wie auch auf einmal sich so zwei professionelle Medientypen sich solidarisieren, weil sie mal was gefunden haben, sich über Hunde lustig zu machen. Das ist das Niederste von allen. Das ist ein Geschenk Gottes, wenn du einen Hund hast, der an deiner Seite ist. Ganz ehrlich.
Guck mal hier, zum Christentum konvertiert. Auf einmal, jetzt glaubt er an Gott, wenn er seinen Hund hat.
Aber Jan, ganz ehrlich, weißt du, woher die Redewendung kommt, der Hund begraben? Es gab in Thüringen vorher eine Stadt und da wurde mal ein Hund, den die ganze Stadt geliebt hat, mit dem Sarg wie ein Mensch begraben. Und das war damals im Mittelalter, wurde das von Dorf zu Dorf erzählt. Und dann weil das das Spannendste war, was jemals da passiert ist, hat man dann gesagt, da, in dem Ort, da liegt noch der Hund begraben. Das ist die eine Teil der Redewendung.
Langweilig.
Und jetzt geht's aber noch weiter. Da liegt der Hund begraben, bedeutet aber auch so viel wie, da liegt der Hase im Pfeffer. Und ganz früher haben die Piraten, das bedeutet auch, der Hund, da liegt der Hund begraben, hat zwei Sinnen, sinnbildlich zwei Sachen. Und das andere ist, da liegt der Hase im Pfeffer oder da ist die Ursache des Ganzen. Oder da liegt der Schatz begraben. Und das kommt daher, dass früher Schätze oft von Truhen mit einem Drachen oder einem Hund drauf gedruckt waren, damit die Leute Angst hatten. Das gehört jetzt zu den und den Leuten. Deswegen hat man gesagt, da liegt der Hund begraben, da ist der Schatz begraben. Farid verdreht schon die Augen, weil die Story so langweilig ist. Ja,
die ist Wahnsinn. Das ist so schlimm, wenn jemand aufdrehen muss, weil inhaltlich nichts kommt.
Du bist so ein Spassi-Gesicht, Alter. Echt.
Es wirkt so ein verzweifelt, hast du versucht, irgendwas da drin zu finden, was du selbst merkst, was nicht drin ist. Da lag kein Hund drin begraben.
Warst du eigentlich in der Schauspielschule, Farid?
Ja, hast du klassisch Theater gelernt.
Und ohne Scheiß, das merkt man total.
Das weil stimmt ich weiß, doch nicht.
In so einem Schauspielschulseminar warst du bestimmt ein richtiges Schwein. Immer wenn's diese Geschichten gab, wo man auf dem Boden rumrollen musste mit den ganzen gut aussehenden anderen Typen, da hast du dich so richtig, das hast du richtig genossen. Und auch Leute, die so körperkomplex oder sozialkomplexmäßig in die Schauspieltruppen reingerutscht sind, die einfach gut aussahen oder.
Ich glaub,
und du warst der Typ, der hat sie alle dominiert mit dieser Art von Psycho. Du bist in die Köpfe der Leute reingestiegen, wie du Olle gerade mit so zwei Sätzen fertig gemacht hast.
Das stimmt.
Weil du drauf geguckt hast, wie er overperformt, weil die Geschichte ein bisschen hinkt. Und ihm das direkt um die Ohren gehauen hast.
Nein, ich wollte auch cool sein.
Du warst ein unangenehmer Typ in der Schauspielschule, Farid.
Ja, war ich. Ich war die ganze Zeit, wisst ihr was ich war? Ich war 3 Jahre lang scharf auf ein Mädchen. Mehr hat mich daran nicht interessiert. Ich bin so fröhlich dahingelatscht, jeden Morgen.
Und nur ihr zu zeigen, wie glücklich dein Leben ist.
Ich war so verknallt, 3 Jahre lang. Es war im Nachhinein Horror. Im Nachhinein ist es Horror, unerfüllte Liebe.
Wie alt warst du denn und welche Schauspielschule hast du besucht?
So eine private, ich will den Namen nicht sagen, damit die Leute nicht hinrennen, weil die war nicht so gut.
Ja, ja.
Obwohl doch, die war okay.
Oh, konntest du dir
aber wie alt warst du,
nach der Schule direkt, 20 bis 23.
Ach du Scheiße.
Ja, schlimmes Alter. Da ist man auch noch so ein Schwamm.
Eine Sache, die dir Elias voraus hat, ist, dass er schon mal ins seriöse Fach gewechselt ist. Zum Beispiel so Sachen gemacht hat wie der Fall Colicini und so. Wurde dir auch schon mal so eine Rolle angetragen, wo du Verantwortung hast?
Hat nur keiner gesehen, offensichtlich. Außerdem Dogs of Berlin war ja auch ernst, auch wenn es Comic war, ich weiß. Aber es ist, gut, dass du nochmal auf Elias kommst, weil das muss ich echt abrunden. Das ist wirklich innerlich, weil es ist wirklich. Das sage ich dir von ernsthaft. Typ hat bei mir, der hat bei mir einen Platz in meinem Herzen und ich finde, der macht das fantastisch. Und der entwickelt sich übrigens auch unglaublich als Schauspieler.
Ja.
Das muss man auch anerkennen einfach. Der hat auch coole Leute an seiner Seite.
Also der Fall Colicini war ein guter Film.
Colicini, ja.
Colicini hat leider noch nicht gesehen.
Ein guter Film, glaube ich. So, und dafür habe ich was übrig. So, jetzt reicht's auch. Er sieht einfach besser aus. Was soll ich machen? Da komme ich nie hin. Worüber ich mich wirklich aufrege, ist, dass Leute durch Aussehen alles kriegen. Und das tut mir manchmal richtig weh. Mehr Instagram-Likes zum Beispiel. Leute müssen nur gut aussehen und kriegen unfassbar viele Likes. Und das tut mir einfach weh, weil ich buhl so um diese Likes und krieg sie nicht.
Das ist so eine Ungerechtigkeit.
Das heißt, ich bin hässlich.
Nein, die Ungerechtigkeit dieser Welt ist einfach, da ist irgendein Mädchen, die ist 21 Jahre alt, hält nur Produkte, sieht auch, hat einen Megakörper, sieht aus wie so ein Engel aus der anderen Welt. Aber wenn sie redet, weißt du, da ist noch kein Leben wirklich drin. Da ist noch keine Erfahrung, noch nichts drin. Das ist einfach nur eine Hülle, die schön bewacht auf und hat da irgendwie einen Krieg, irgendwie wahnsinnig viel Geld dafür, dass sie einfach nur mit guten Genen geboren wurde. Ansonsten noch eine leere Hülle ist. 800.000 Leute folgen der und schreiben mir jeden Tag, wie schön und wie toll das ist und wie gerne sie ihr folgen und dass sie total die Inspiration für ihr Leben ist. Und man selber geht zur Schauspielschule, hat die Depressionen und alles und hat am Ende doch nur 50.000 und die Hälfte davon hast du schon selber gestalkt von den Leuten, die dir folgen und weißt, dass die alle nicht so geil aussehen.
Nee, weißt du, was das Schlimmste ist? Die Hälfte sind Dogs of Berlin-Fans und die werden bald abspringen.
Hier ist sie, eure gut gelaunte Insel-Show am Sonntag. Die Jungs, die es nicht so mit den Frauen haben. Wir sind dafür inhaltlich gut unterwegs und von uns selbst überzeugt. Das ist Spotify und wir heißen Fest und Flauschig. Und was ist auf den Pizzas drauf nochmal genau bei
euch? Also es ist eine unglaubliche Pizza, müssen wir beide sagen. Also er hat die mit
Was ist Nüssen, da jetzt genau drauf?
Brisola oder wie das heißt, diese Wurst? Brisola, ich habe aber jetzt so...
Schon alles aufgegessen.
Und nee. Und Bohnen ist da drauf und verschiedene Sachen. Wollen wir nicht mal ganz kurz...
Oh, bitte!
Ganz kurz...
Nee, ich würde ganz kurz nochmal... ganz kurz einen Filmtipp loswerden, weil ich habe gestern Abend nach einem sehr anstrengenden, sehr harten emotionalen Hanau-Tag, habe ich gedacht, wie beendest du den Tag? Und ich hab ja letztes Mal erzählt am Mittwoch, dass ich Parasite geguckt habe. Oh. Hast du den gesehen, Faria?
Nee, dann nicht, aber der muss ja fantastisch
sein. Jan ist so, nach der Hälfte rausgegangen.
Nein.
Doch.
So scheiße.
Aber ich habe so viele Leute haben mir geschrieben, dass man muss dranbleiben. Ja. Und man will doch wissen, was im Keller passiert. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war in dem Moment, wo es in den Keller ging, da war ich schon und mich interessiert null, was in dem Keller passiert. Der Film ist mir ein bisschen zu langsam erzählt und da finde ich übrigens, müssen Leute auch mal schnell den Weg zum Ziel finden. Auch diese Maren Ade 2,5 Stunden Kamera draufhalten, das ist ja alles ganz schön und so. Aber wenn du eine Komödie machen möchtest, dann möchte ich auch ein kleines bisschen Lachen dabei und nicht mehr so ein wissendes Schmunzeln in mich rein, dass ich immer mit antizipieren muss, wie der Film wäre, wenn man den vernünftig stringent durchgeschnitten hätte. Sehr schön, nach dem Motto, wäre eine Komödie, wenn die Regisseurin sich nicht so verliebt hätte in die Idee, einfach mal ganz lange Bilder stehen zu lassen. Und das ist bei Parasite genauso. Aber ich habe gestern Abend einen Film geguckt, vor dem ich mich gefürchtet habe. Und ich sage euch das, dieser Film ist ein absoluter Meilenstein und ein unfassbar guter Film. Und vielen Dank an alle, die mir das empfohlen haben.
Sam Mendes.
Jojo Rabbit. Jojo Rabbit ist ein unfassbar guter Film. Mhm. Und der ist gerade nach Hanau und gerade nach dem, was in den letzten Wochen passiert, was in den letzten Jahren bei uns passiert, ist das ein Film, der einen totalen Mut macht. Ist das
dieser Heil-Hitler-Film? Heil-Hitler. Ja. Mhm.
Rebel Wilson, Sam Rockwell, Stephen Merchant, zwei ganz tolle Kinderdarsteller als Hauptdarsteller. Wie heißt der noch? Scarlett Johansson spielt mit. Es ist ein unfassbar, unfassbar guter Film. Und ich sag mal, also steile These, dieser Film ist nur möglich in einer Zeit, in der kaum noch Zeitzeugen leben, die das Nazi-Regime mitgemacht haben. Und der ist auch nur möglich in Amerika erzählt und
haben mir auch viele Leute geschrieben. Das ist ja sehr, sehr
unfassbarer
gut
sein, Film. Geil. Ohne Scheiß, guckt euch das an und du gehst am Ende raus mit dem Gefühl, ja genau, ja ganz, ganz genau. Ganz genau. Es ist wirklich ein Film, der wirklich jetzt in diesen Zeiten, das macht einen totalen Mut, kann ich euch sehr empfehlen, kann man sich das im Kino anschauen. Am besten auf Englisch gucken natürlich oder bei iTunes runterladen. Es ist ein epochemachender Film, behaupte ich mal. So wie die wunderbare Welt der Amelie, nur mit politischer Relevanz und einem schöner zeitgeschichtlicher Kommentar und ein ganz, ganz toller Film. Ganz toll.
Letzten guten Film, den du gesehen hast, Fari?
Ich habe viele Serien geguckt in letzter Zeit und ich glaube, Jan hat das im letzten Mal gesagt, Sex Education.
Ja, habe ich auch.
Und Fleabag, die zweite Staffel, habe ich geliebt. Und auch Afterlife, das waren so meine
Afterlife, Halle. Ganz tolle Serie, auch mega.
Habt ihr Killing Eve schon gesehen?
Nee.
Soll gut sein, ne?
Ah. Ja, habe ich ja empfohlen, Olli, vor einiger. Killing Eve, Alter, 2 Staffeln, das ist wirklich der Kopf. Unfassbar. Villanelle, ich bin ein großer Villanelle-Fan. Killing
Eve. Mhm. Wir reden jetzt gleich noch, wir machen gleich noch, wir haben unseren Besuch heute. Wir wollen natürlich nicht vergessen, die großen 5 mit dir zu machen. Wir haben uns was Gutes ausgedacht, und zwar die großen 5 Dinge, die in der Jugend, Kindheit geiler waren, oder beziehungsweise die man nicht mehr macht, wenn man erwachsen ist, oder die keinen Spaß mehr machen. Aber der Mensch verändert sich, wir sind wandelbare Wesen. Es gibt so viele Sachen, mit denen man diebisch gut sich die Zeit... Ich kann zum Beispiel schon mal sagen, als ich das Onanieren entdeckt habe, hatte ich von dem Tag an nie wieder Langeweile. Das ist wirklich so. Nie wieder in meinem Leben Langeweile. Und die großen... Und trotzdem verändert sich auch das im Leben. Das und vieles mehr. Dann quatschen wir gleich. Wir packen noch ein bisschen Musik kurz auf die Fidi und Bumsi-Liste. Curtis Harding, Need Your Love, von der Platte Face Your Fear. Das ist mal eine richtig gute Soul-Platte. Kennst du Curtis Harding, Jan? Nee, oder du, Fari, auch nicht?
Ach so, schön, fragst mich ein. Nee, dann will ich auch nicht antworten.
Kennt ihr beide nicht? Ihr kennt ihn da draußen jetzt. Bedankt euch später bei mir für diesen mega Musikwunsch.
Danke.
Und will jemand noch was raufpacken auf die Liste von euch beiden?
Den neuen Bond-Song von Billie Eilish.
Scheiße langweilig!
Den fand ich auch langweilig.
Scheiße langweilig!
Ja! Der kommt da nicht raus.
Aber, er kommt da rauf und ich sag nur Johnny Marr, sag ich immer. Immer die Gitarren und die Idee, immer, da klingt immer so ein bisschen Johnny Marr mit durch. Ist ein langweiliger Bonsong, ihr habt völlig recht, trotzdem, damit wir es dokumentieren können, kommt er auf die Liste mit drauf. No Time to Die von Billie Eilish.
Eine Frage muss ich noch stellen, bevor ich es gleich im nächsten Blog vergesse. Fari, als Schauspieler wo wir gerade im Schauspieler-Interview-Blog sind, wenn so ein Michael Haneke jetzt ankommen würde oder so ein Lars von Trier und würde dir so eine Rolle anbieten, die wirklich an deine eigene Seele geht, wo es so geht, so ein Typ, der süchtig danach sich jeden Tag verschiedene Sachen im Po zu stecken und dann nackt auf der Straße zu tanzen und Lars von Trier will daraus so ein 3-stündiges Epos machen mit dir und Lars Eidinger kommt auch nochmal durchs Bild, du bist die Hauptrolle auf alle Fälle und musst krasse Sachen machen. Und es geht wirklich an so, du musst deine eigene Kindheit nochmal, du wirst in so einen Salzwassertank, würdest du sowas machen, würdest du an diese Grenzen gehen?
Ja, würde ich, aber wisst ihr was, aus einem Grund.
um mitzuspielen, um das Spiel da.
Preise.
Ja, die Preise, oder?
Ich habe noch nie einen Preis bekommen. Nur
ich auch nicht.
Nur Comedy-Preise.
Ich auch nicht.
Das ist der hässlichste Preis der Welt. Obwohl sie uns den immer wieder geben. Und das ist wirklich, ich muss, egal.
Das Geile aber ist, ihr geht nie hin. Keiner von
euch. Ja, aber inzwischen haben die mich mit ihrer bedingungslosen Liebe. Die sagen, die scheißen auf uns, aber wir lieben sie trotzdem. Und das finde ich groß.
Ja.
Und das kriegen die kriegen von mir nächstes Mal einen Besuch.
Jan und mir geht's nicht anders mit dir. Deswegen schön, dass du heute hier bist in der Sendung. Und wir sind gleich wieder da. Mit Fariadim heute fest und flauschig. Wie heißt denn die Sendung überhaupt?
Fariadim.
Okay. Warum nennen wir die Sendung nicht einfach Fariadim? Ist eine gute Idee. Das freut auch das Management von Fari.
Genau. Bis gleich.
Bis gleich.
Bis gleich. Ich habe gestern einen Brief gekriegt. Aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Fest und Flauschig ist hier am 23. Februar 2020 und wir haben es geschafft, diesen Raum innerhalb von kurzer Zeit in ein WG-Zimmer zu verwandeln. Und zwar ein unordentliches, hat Susanne gerade gesagt, als sie das, ja, das ist furchtbar hier.
Es sieht furchtbar aus, es sind Teetassen, es sind Kaffeetassen, es sind Pizzasachen.
Und es riecht auch, vor allen Dingen total furchtbar.
Und es ist sogar schon ein Kümmelschnaps jetzt hier, was das erste Mal ist jetzt in der Geschichte von Fest und Flauschig, dass ich Alkohol trinke in der Sendung. Fariadim haben wir das zu verdanken.
Moment, ganz kurz, Olli, was? Nee.
Ich hab schon öfter mal mit Restalkohol diese Sendung moderiert, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber Fariadim ist heute hier, hat mich auf einen Kümmelschnaps eingeladen. Du hast gegessen, du hast getrunken, wir behandeln dich heute wirklich wie einen richtigen Stargast irgendwie. Fühlst du dich noch wohl hier in der Sendung?
Ich fühle mich wahnsinnig wohl.
Das ist gut, wir haben jetzt eine Rubrik, die wir uns vor vielen Jahren mal ausgedacht haben. Diese Rubrik, ne? Ist ein Evergreen bei uns beiden. Und kennst du sie? Hast du die Sendung gehört, ne?
Ja.
Du kennst das alles, ne? Dann mache ich jetzt einfach ohne große, wenn ich ihn gefunden habe. Da.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Und Fariadim.
Und Fariadim. Die großen fünf Dinge, die wir als Jugendlicher besser gefunden haben, als Jugendliche besser gefunden haben als Erwachsene, also die im Laufe des Älterwerdens ihren Reiz verlieren. Und das sind die großen fünf heute. Wer fängt an?
Ich fange einfach mal an.
Fang du mal an, Olli. Ja. Das ist übrigens ein Vorschlag gewesen eines Hörers, dessen Namen ich leider jetzt nicht mehr habe. Aber der hat Olli und mir beiden eine Instagram-Nachricht geschrieben und dann haben wir beide zufällig uns
gelesen,
darauf
geeinigt,
dass das eine gute Idee
ist. Dankeschön. Wir vergessen immer die ganzen Namen von den ganzen Hörern, die uns sagen, hier, mach doch mal das. Aber hier, die großen fünf. Bei mir wirklich, und ich, weil wir gleich das Unanieren eben hatten, auf Platz fünf bei mir, einen Monat mal mich nicht unanieren. Als Kind habe ich oft diese Spiele gespielt, wenn man zu viel zum Beispiel an sich also unaniert hat. Ich weiß gar nicht, aber dass man sich auch selber mal gesagt hat, jetzt mache ich mal 4 Wochen nicht. Und dann hat man einfach 4 Wochen nicht und hat dann zu Hause, wenn man wusste, die Eltern sind nicht da, das richtig zelebriert. 4 Wochen, weil man wissen wollte, wie dann der Effekt ist, ob das noch mehr schön, also, dass man die Zeiten da, also, dass man sich sehr, und inzwischen macht man das nicht mehr. Wenn man Druck hat, macht man das und der Druck wird aber, ja,
auch, also. Auch weil man nicht weiß, ob man den nächsten Tag noch überlebt, ob man am nächsten Morgen noch aufwacht, ja. Und das wäre doch dann schade, sich.
Wenn man nicht denkt, stell dir mal vor, du kriegst einen Herzinfarkt, denkst, scheiße, gestern nicht gewichst. Und deswegen ist bei mir auf Platz 5 tatsächlich, das ist, dass man das nicht mehr macht, dass man sich diese Pausen nicht mehr gönnt. Also das ist mein Platz 5.
Die Welt ist aber viel schnelllebiger geworden. Man gönnt sich diese 4-wöchigen
Masturbationspausen ja gar nicht mehr. Fari, weißt du, wovon ich rede? Hast du das nie gehabt?
Ich habe das nie durchgehalten. 4 Wochen.
Ja, und dann 4 Wochen.
Fari muss doch nicht masturbieren, das ist ein erfolgreicher Schauspieler.
Oh Mann, ey.
Aber dass man gesagt, so, ich mache jetzt 4 Wochen mal nichts und dann hat man das auch wirklich und hat auch in eine, ach, das ist jetzt zu pervers vielleicht.
Nee.
Aber
ja, bitte.
Hat das auch also sich genau angeguckt, wie viel das mehr
wird. Ja, dieses Runtergucken.
Das Alter, hör mal auf, bitte.
Dieses Zugucken, wenn es rauskommt. Sich selbst.
Mein Gott! Was haben Sie bescheuert oder was?
Nee, aber das ist wirklich so dieses sich selbst zugucken, wie so rausquillt.
Oh, bitte nochmal ganz ehrlich.
Ja, also als Jugendlicher.
Nee, Leute, mal ganz ehrlich.
Ja, doch.
Lass uns, ich breche gleich die Sendung ohne Scheiß. Wir können jetzt nicht über das.
Okay.
Auf Platz 5 bei dir?
Ich habe damals in der Badewanne oft gepupst und dieses Blubbern habe ich aufgefangen. Das habe ich aufgefangen. Warte doch mal, mit so einer Plastikschale.
Wirklich?
Ja, ich habe die Luft aufgefangen und habe sie dann nach meinem Timing habe ich sie befreit. Weißt du?
Also die Luftblasen.
Ich hatte die Luftblasen. Hab die Blase,
das habe ich auch, da bin ich nie drauf gekommen.
Die Blase, ja, und dann hatte ich so eine Macht über diese Gase.
Wirklich. Da weiß ich ja, was viele Hörer heute Abend machen werden.
Ja. Ich wette mit dir, das machen sie alle schon.
Also in so einem Becher unter, in so einem umgedrehten
genau,
Becher.
Genau, in umgedrehten Becher unter Wasser.
Warte mal, und von unten sich die Blase schnappen und dann in den Becher rein.
Ja, du musst den schon umgedreht unter Wasser haben und dann blubbert das da so rein und dann weißt du, da drin lagert's. Mach es.
Das habe ich noch nie gehört, aber ehrlich gesagt, frage ich mich, warum. Das ist wirklich eine sehr gute Idee.
Ja, das habe ich früher viel gemacht. Überhaupt.
Bis ich dann angefangen habe, mein eigenes Geld zu verdienen, habe ich das gemacht.
Nee, wisst ihr was? Überhaupt hatte man doch früher einfach so. Baden war nicht einfach baden, sondern musste immer so Sachen mit im Bad haben. So, da schwammen immer noch andere Sachen rum. Heutzutage schwimmt bei mir nichts. Ich will einfach Ruhe. Ja. Aber früher war Baden.
So eine Lasch-Badebombe.
Stimmt.
Aus dem Laschladen holen.
Stimmt, bei Douglas. Diese ekligen, die dann so rochen.
Oder diese Badeperlen, die in so einer Gelatineartigen
Masse. Und dann die Gelatine nach oben rumgeschwommen ist. Dann
noch. Und dann konnte man die zerreiben zwischen dem Finger. Ja. Gibt's hier eigentlich noch diese Badeperlen?
Habt ihr früher viel gewichst in der Badewanne und dann schwamm das da so rum noch.
Oh,
so,
Leute, ganz so ehrlich.
Im Fasern.
Ich habe heute Geburtstag. Ja. Ich würde wirklich wahnsinnig gerne an meinem Geburtstag einmal auf euer Sperma vielleicht verzichten.
Ich dachte, raufwichsen dürfte. Auf unser Sperma raufwichsen.
Ja, ganz auf Platz 4 bei mir, ne?
Nee, darf ich vielleicht meinen Platz 5 auch mal sagen,
ach
oder so, was?
Ach, stimmt, Entschuldigung.
Weil es kommt nämlich kein Sperma drin vor in meinem Platz 5, falls euch das interessiert.
Nee, dann nicht.
So. Busfahren. Ich war als Jugendlicher ein absoluter Busmaniac. Gerne vorne alleine reinsetzen, wenn ich nichts zu tun hatte, habe mich im Bus gesetzt und ich kannte alle Linien. Ich wusste, mit welcher Linie man fahren muss, wo man umsteigen muss, wer wo manchmal einsteigt, zu welcher Uhrzeit. Ich bin sehr viel Bus gefahren. Ich hatte auch die ganze Busdynamik drauf. Also wo man aufpassen muss, an welcher Haltestelle man aufpassen muss, weil jemand reinkommt, der einen eventuell abziehen könnte zum Beispiel. Das wusste ich alles. Alles. Und das ging sogar so weit bis zur Regionalbahn mit zwischen Fegesack und Bremen-Stadt. Also die kompletten öffentlichen Personennahverkehr kennen, und zwar in- und auswendig, alle Linien, alle Stationen. Ich wusste genau, wie die Stationsansagen klingen. Und diese Sozialdynamik im Bus. Du wusstest genau, zu welcher Uhrzeit du dich ein bisschen weiter hinten hinsetzen kannst. Mhm. Und du wusstest genau, zu 100%, es passiert nichts. Und habt ihr den Kontrolleurblick? Wisst ihr, wer Kontrolleur ist?
Ey, absolut. Klar. Kontrolleur, die immer erkannt, wer Kontrolleur die war.
Aber immer.
Ich in Berlin.
Kontrolleure noch heute.
In Berlin, im BVG, die sehen alle aus.
Schwerer geworden.
Die sehen aus, als wenn die alle gerade zur Schlägerei zum Olympiastadion
fahren. Die sehen hart drauf.
Die sehen hart aus, wirklich. Die großen Dinge, die in der Kindheit geiler waren als in der im Erwachsenwerden und die man nur noch selten macht, bei mir auf Platz 4 Raubkopien von Filme erstellen. Was ich für eine Zeit meines Lebens mit von VHS vom Kumpel den Videorekorder geliehen, weil einer hatte schon Missing in Action 3 von Chuck Norris, irgend so ein beschissener Actionfilm, der wirklich, wo du heute guckst, warum warst du so heiß auf dem Film Phantomkommando von Schwarzenegger oder so, und dann wurde in wahnsinnig langen Raubkopie Sessions, ne? Wurde wahnsinnig dann hat das erstmal nicht geklappt, dann hat einer kein Skat, dann hast du mit Antenne auf Antenne. Alle Techniken habe ich durchgearbeitet. Und als ich dann das Internet entdeckt habe und Soulseek, habe ich auch noch eine Zeit lang, obwohl ich eigentlich auch finanziell die Möglichkeit hatte, angefangen, mir auf Torrents und so diese ganzen Sachen auf so Rohling zu. Also bei mir sind wirklich so viele Spulen zu Hause von diesen Rohling, wo dann so drauf steht, hier 24, dritte Staffel, Folge 7 bis 11, weil nur drei raufgepasst haben. Und dann musst du diese CDs zusammensuchen. Und du warst sowieso schon genervt von dem ganzen Kram. Also die Zeit, die man als Jugendlicher mit Raubkopien und Kopieren von Sachen verbracht hat, ist weg, weil ich glaube, ich würde es immer noch machen, aber die Zeit hast du einfach nicht mehr dafür. Und das ist, nervt einfach. Dann guckst du den Film einfach gar nicht mehr. Ja. Raubkopien Platz 4. Bei dir?
Warte, lass mich rein. Was war das denn? Streiche. streiche, ich mochte und ich mag das nicht mehr. Ich kann es nicht mehr ab, auch bei auch im Internet, wenn Leute sich gegenseitig so wie heißt das heute? Pranks
oder Pranks.
Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Ich war bei Pappnase und Co. damals, hab dann so Pupskissen. Ja, Grindel! Grindel an der Ecke. Pupskissen so rausgesucht und so Blumen, wo so Wasser rausspritzt, die du dir so ins Knopfloch steckst.
Oder Kaugummi, wo man genau. Kaugummi ja, rauszieht, da kriegt man so einen Metallbügel auf den Daumennagel geknallt.
So eine kleine Mäusefalle da. Genau. Und sowas. Ich finde das so scheiße, wenn das Leute machen. Und ich fand das so toll. Ich war einfach.
Aber glücklich. Die Pranks sind heute ja auch immer gleich mit einer Vogelspinne oder so ein Typ, ja. der im Fahrstuhl ist und dann kommt einer mit so einem abgesägten Kopf rein oder sowas.
Das ist auch fies.
Das ist einfach nur noch fies. Das ist nur so wirklich Horror, genau. Horror. Ja. Ja, Telefonterror habe ich früher viel gemacht. So bei Eltern von mache ich nicht mehr. Oder auch, wir haben eben,
auch weil du dann vergisst, manchmal die Nummer oder auf unterdrückt zu schalten beim Handy und dann Telefonterror schnell nach hinten losgehen kann. Ey, wisst ihr noch, es ist wieder hier, alte Herren erzählen von früher, aber dass das wirklich mal Novum war, als das umgestellt wurde von analoge Telefone auf digitale Telefone und die ersten progressiven Typen sich bei der Telekom haben einstellen lassen, dass ihre Nummer angezeigt wurde. Ja. Und ich komme ja aus einer Polizistenfamilie und das war ein absolutes No-Go. Also mein Vater hat immer gesagt, ey, sag mal, sind die Leute bescheuert, das ist ihre Nummer. Ich möchte weiterhin anonym anrufen. Und es gibt Leute, die diesen Lifestyle noch bis heute fahren, dass sie gerne anonym anrufen, weil die da so eine deutsche Datenschutz.
Ja, finde ich aber auch. Inzwischen ist es doch geil, wenn man eine deutsche Datenschutzkralle im Kopf hat.
Es ist wieder geil. Es ist wieder geil. Ich sag dir das, diese ganzen deutschen Reflexe, die kommen jetzt alle langsam wieder. Dieses sich auch zu, also Freiheit, zum Beispiel dieser Gedanke, Freiheit ist ja alles schön und gut, aber wir müssen letztlich alle gut klarkommen, ist so ein total deutscher Gedanke und ich schwöre dir, das wird uns noch helfen. Das hat immer genervt, man hat immer gedacht, oh wie geil Amerika und England, guck mal wie viel die da machen können. Und jetzt siehst du, was da mit dem scheiß Land, was da alles passiert in Amerika und in England. Und wir sind, ich sag euch das, wir sind zwar scheiße, aber die Leute müssen miteinander gut auskommen, weil alle haben Angst vor Weltkrieg oder vor...
Hoffentlich haben alle Angst davor.
Ja, oder dass wir hier wieder Scheiße bauen. Ich sag dir das ist ein Vorteil. Bei mir auf Platz 4 ist Klingelstreiche. Ja. Wie oft wir früher von der Schule zurückgelaufen sind und einfach das mega lustig fanden, irgendwo zu irgendwelche gehbehinderten Omas. Was flüstert ihr? Habt was mit
Sprechen? Ja, stimmt. Ich habe einfach nur so stimmt vor mich hin, weil ich so beseelt selbst.
Aber wie man sehbehinderte und gehbehinderte Omas irgendwie vom Sofa, die auch ewig brauchten bis an der Tür und so und dann rausgeklingelt haben. Und das waren auch Leute, wo das Klingeln, das war für die das Zeichen, jetzt kommt der einzige soziale Kontakt der Woche. Und man ist einfach weggelaufen. Das mache ich auch nicht
Telefon,
mehr. Und ich
aber auch Telefon, oder? Wir haben Telefon uns immer rausgesucht, wenn die so doof hießen, so. Da gab es so Leute, Scheidenreiter oder so.
Ja, genau. Ja,
Scheidenreiter angerufen.
Und dann sagst du,
hallo, Scheidenreiter? Und dann aufgelegt. Mehr nicht. Auch nicht.
Ich habe letztens rausgefunden, dass wir noch bis ins Jahr 2013 jedes Jahr Telefonbücher und gelbe Seiten bekommen haben. Jedes Jahr lag doch vor der Tür. Ja, irgendwann haben sie, weil das keiner mehr abholen wollte bei der Post, weil das zu schwer war, haben die das den Leuten dann geliefert ein paar Jahre lang. Da hat man jedes Jahr noch ein Telefonbuch und ein gelbe Seitenbuch bekommen. Gibt's das eigentlich noch? Kann man noch bestimmt gibt's noch Telefonbücher, oder? Gibt's
ja, für wen?
Für Klingelstreiche oder aber für wen?
Für Scheidenreiter.
Da steht jetzt auch drauf, Telefonbuch für Klingelstreiche haben die inzwischen, damit das noch überhaupt irgendjemand nimmt, damit überhaupt noch irgendjemand
die Klingelstreichbranche.
Der immer noch Bock hat. Mein Platz 3 ist auch von unserem Hörer geschrieben worden, kann ich aber unterschreiben, von der Party nach Hause gehen zu Fuß und dann Mercedes-Sterne abbrechen und Außenspiegel abtreten.
Klassiker.
Und
Klassiker.
Ja. Außenspiegel.
Das macht besser als heute.
Ja, das macht das. Heutzutage denke ich, ach scheiße, der hat ein Auto. Früher habe ich gedacht, geil, ich bin am Leben, ich will Ärger machen, egal. Und heute denke ich, scheiße, ey, der hat lange gearbeitet, der hat morgen früh, der ärgert sich, der steht morgen früh auf, der Stern ist ab. Aber Stern abmachen oder auch
kaputt reden.
Außenspiegel abbrechen.
Lampen
oder
auch kaputt treten.
Und Lampen kaputt treten.
Ey, und bei uns war das in Bremen-Nord, war das nicht nur Stern abbrechen, sondern den Stern dann mitnehmen und dann den Ring abflexen und dann hast du so eine Art Wurfstern. Es gab Leute, die hatten in der Schule, ich weiß auch, einer, der ist später beim Autounfall ums Leben gekommen, auch ganz tragisch leider, der ein großes Arschloch immer bei Partys, wenn man immer wusste, wenn der kommt, dann ist die Party zu Ende. Mhm. Und der ist tatsächlich irgendwie mit der Landstraße gegen einen Baum gefahren. Und der hat immer die ganzen Hosentaschen voller Mercedes-Sterne, die er mit so einem Dremel hat er immer den Ring abgefleckt zu Hause, weil sein Vater irgendwie eine Werkbank hatte und hat dann so Wurfsterne. Der hat also abgebrochene Mercedes-Sterne
den Ring abgefleckt. Es war eine geile Zeit. Es war eine geile Zeit.
Aber heute ist das auch nicht mehr so, dass wenn du Mercedes-Sterne abbrichst, dass du da jemandem irgendwie das Eigentum kaputt machst, weil das ist meistens Eigentum der Mercedes-Daimler-Bank. Das ist alles geleased. Das ist nicht mehr wie früher, dass man da so sparen musste. Leasing gab es ja gar nicht früher. Da war das wirklich noch, der Hausmeister Mercedes war das quasi Peak, Live-Peak.
wenn du einen Hausmeister Mercedes hattest, dann hast du alles geschafft. Und heute kannst du mit 19 dir einen Mercedes organisieren und fährst einfach rum für 500 Euro im Monat, weil ja, die Dinger so günstig sind.
Stimmt, alles ist irgendwie, wie heißt es, Ramsch geworden. Dein Platz 3.
Auch, mein Platz 3 ist Rohrbomben, haben wir gebastelt. Und auch sind, wir haben tatsächlich, ich darf die Namen nicht sagen, aber sie sind mir in guter Erinnerung, die Jungs.
Ist aber verjährt.
Und wir haben verjährt, so, ist verjährt. Wir haben wirklich auch so Vogelschrecks auseinandergenommen. Was denn?
Oh Leute,
wir haben Vogelschrecks und dann haben wir die so in so eine Eisenstange gefüllt und immer und ganz viele Streichholzköpfe abgeschnitten. Und haben die und dann haben wir so Schaukeln hochgejagt. Und so Spielplätze.
Warst du auch Feuerteufel?
Nee, ich habe immer nur zugeguckt. Also. Bis sich da unser Anführer mal den Daumen weggesprengt hat.
Wirklich?
Und der war offen. Der war eine offene, der hier dieser dicke, wie heißt der dicke Bereich da am Daumen unten, wo der Daumen
Ballen.
Ballen. Und da, der war offen. Und da war dann Ende. Aber ich bis dahin war geil.
Ich wette, diese Sendung wird heute gehört von irgendeinem alten, kurz vor der Rente stehenden Verwaltungsbeamten in Hamburg, der jetzt gerade innerlich so Akten schließt. Mhm. Das war er also. Der Feuerteufel.
Der Feuerteufel aus Hamburg. Aber früher hat man auf Feuerteufel, der ist Feuerteufel. Ich habe ganze Spielplätze angezündet früher, muss man echt sagen. Also wirklich, und zwar bei Budnikowski für 6,99 Tigerbenzin gekauft und damit konntest du richtig Alarm schon machen.
Ja. Das waren ja auch geile Holzhäuser, die gut brannten.
Gut gekugelt. Leute, auf Platz 3.
Ganz ehrlich, heute sind wir diejenigen, die für unsere Kinder organisieren, dass in der Nachbarschaft vernünftige Spielplätze stehen. Und das fuckt einen ab, dass irgendwelche Wichser am Tag 3, wenn dann da irgendwie das große Bürgerfest machst und alle, der Stadtteil hat zusammengelegt und endlich ist dieses scheiß Spielplatz organisiert und dann kommt irgendein jugendlicher Wichser, der bei Budnikowski Tigerbenzin gekauft hat und fackelt diesen gemeinschaftlichen Effort ab und deswegen habe ich dann Hass auf diese pickeligen Scheißvisagen.
Aber
ich bin auch ehrlich gesagt...
Ich schaue in die Augen dieser jungen kleinen Feuerteufel und fühle...
Eines Tages haben sie auch einen Podcast und reden selbst über Sperma.
Irgendwann werden sie auch über ihre Spermamenge in einem Podcast reden, genau. Das ist
krass. Bei mir auf Platz drei der großen fünf Dinge, die früher geiler waren als heute, ist, muss man ganz ehrlich sagen, Pizza. Meine Pizza-Ansprüche waren früher wahnsinnig niedrig. Ich habe jahrelang mit Dosen-Champignons auf Pizzas überlebt und habe auch nichts anderes gekannt. Und wenn du dich kulinarisch so ein bisschen erweiterst und auch mal eine Pizza gegessen hast bei Il Torso zum Beispiel oder anderswo, Pizza ist ja wirklich so ein Ding, auch schlecht noch recht beliebt, frei nach Dennemann. Und das ändert sich auch im Alter nicht, aber trotzdem sind die Ansprüche wachsen und ich habe früher eine hohe Pizzatoleranz gehabt, also auch für niedrige Qualitäten. Das hat irgendwann, genauso wie Hotels übrigens, ich habe eine wahnsinnig hohe Toleranz für scheiß Hotels und scheiß Schlafstätten gehabt. Am allergeilsten ist auf Kabarett-Lesetour in der Künstlerwohnung irgendwie in irgendeinem Klangkunstkabarett, wo man hinter der Bühne schlafen darf und wo man genau weiß, dass der Typ da, dem die Wohnung gehört, so Löcher in die Wand geschnitten hat, um die weiblichen Stars, die er da irgendwie nachts in seiner Künstlerwohnung beherbergt, schön bespannen zu können. Und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Und Pizza und Hotels sind bei mir auf Platz 3.
Kann ich gut, also Pizza finde ich, ich war schon immer ein Gourmet, was das angeht. Ich habe mir aus wenig Sachen auch immer schon eine gute Pizza gemacht. Ich habe schon sehr früh angefangen, als ich zu Hause ausgezogen bin, mit 18 mir so eine billige Pizza zu kaufen und die noch selber mit extra Sachen zu belegen. Das war nicht immer positiv, aber ich war schon immer ein spielerischer Typ, was sowas angeht. Auf Platz 2 bei mir, der Sachen, die als ich in der Jugend viel mehr Spaß gemacht hat, stundenlang durch die Stadt laufen, ohne Ziel und ohne Verstand oder im Einkaufszentrum, einfach nur rumstehen. Früher gab es meiner Meinung nach total viele, auch viele ältere Männer, die so rauchend oben in der Balustrade standen und so runtergestarrt haben. Und einer von denen, ob ich viel jünger war, war ich. Ich stand irgendwo in der Stadt rum, Gänsemarkt oder so. Man stand so, lass mal treffen, war keiner da, ist man so alleine ziellos durch die Stadt gelaufen. Dieses Gefühl, ziellos irgendwo auch sitzen in so einem Einkaufszentrum Eidelstedt, so rumsitzen mit Kollegen.
Ich nie.
Doch, habe ich gemacht und gehofft, dass
irgendwo... Nein, aber nee, ich meine, das macht doch immer noch Spaß. Also, wenn du mich irgendwo in freier Wildbahn treffen möchtest, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf einem dieser 2 Euro für 10 Minuten Massagesitze in einem Einkaufszentrum, also dieser Arkaden-Einkaufszentrum, die haben immer so Massagesitze und da sitze ich tatsächlich total gerne und oft rum und gucke dann rum.
Aber
gehst du nicht noch in Einkaufszentren und guckst
nicht
rum?
Mehr so viel, machst ganz ehrlich, nee. Aber morgens den Wagen da parken, schön mit irgendwie, sag mal, gutes Geld dabei, gerade frisch vom Konto geholt und dann sagst du, heute bleibe ich den ganzen Tag hier, kauf mir was, geh Mittagessen und geh danach nochmal gucken, was bei Toys R Us für geilen Scheiß gibt. Das macht man nicht mehr so. Als man das erste Geld hatte, dass man so, auch als man noch kein Geld hatte, rumgelaufen ist und auch so nach Mädchen geguckt hat und so wie so ein Trieb, also so vielleicht, weil man auch sonst, weil es ist utopisch, weder früher Also auch Leute, die sagen, ja, ich finde Tinder so schade. Früher musste man sich noch auf der Straße ansprechen. Quatsch! Früher hat man auch auf der Straße sich nicht angesprochen, weil es einfach wahnsinnig Überwindung kostet. Und ich finde das so Verrohung. Es ist voll praktisch, Tinder, für junge Leute. Können direkt zum Stich kommen. Männer wie Frauen, beide, haben sich so das vereinfacht. Und das Einzige, warum wir ältere Leute darüber rummeckern, ist, weil wir neidisch sind. Ganz ehrlich, weil die einfach so ein professionelles Sexleben haben und da einfach sich das so optimiert haben, während wir noch mit VHS-Kassetten verstohlen, mit drei Plastiktüten drum nach Hause zum Knüppeln gefahren sind, sind die jetzt schon dabei, sich drei verschiedene Feuchtigkeitscremen, damit das besser alles ist, und sind so mega schon konstruiert. Und es ist der Neid der älteren Menschen auf die junge, deutlich positiv dem sexuell eingestellten Leben Menschen. Das ist es.
Das stimmt.
Das ist es. Das mein Platz wirklich. Zwei trotzdem immer.
Ich bin schon wieder dran.
Danke.
Das ist so schön, was du gesagt hast. Das stimmt so sehr. Was hatte ich? Füllerpatronen. Da habe ich die Kugeln gesammelt. Kennt ihr noch von Lamy und so?
Ja.
Aufgeschnitten, wenn die alle waren. Und dann diese dummen,
Der kleine Feuerteufel hat die
in so einer Schatulle
gesagt. Oh, das ist ja süß.
Ja, das war, finde ich heutzutage dumm, aber ich habe auch keinen Füller mehr. Lamy. Die gab es auch in Breit irgendwann auch.
Aber ohne Scheiß, dass man irgendwann aufgehört hat, sich mit Schreibgeräte zu interessieren. Aber man kriegt dazu mal ein geschenkt oder sowas. Und überhaupt per Hand zu schreiben, wie viel seitenweise wir früher Arbeiten geschrieben haben in Handschrift. Das müssen die ja zum Glück immer noch machen, die Kinder. Finde ich auch echt gut eigentlich. Und alleine das gut zu finden, ist auch eine Sache, die man früher wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Fand man scheiße. Aber heute denkt man, da sollen die Kinder erstmal schreiben lernen, bevor sie WhatsApp können.
Ja,
stimmt. Ja, Handschrift. Bei mir auf Platz zwei der großen fünf Dinge, die früher geiler waren als heute, ist ganz ehrlicherweise Computerspiele. Und ich finde ehrlich, wie ich mich da früher reingefuchst habe, wie ich meinen Rechner aufgebohrt habe mit irgendwelchen fluoreszierenden Kühlzeugs
Zack
in meinem PC.
Hast du Zack McCracken?
Also ich bin ein bisschen jünger als Olli zumindest. Und also bin so alt wie du. Zack McCracken, das waren so die Einstiegsdinger. Aber später gab es ja schon, Ende der 90er, gab es schon einige Dinge, wo man dann, wenn man spielen wollte, geilere Rechner haben wollte. Und wie man dann auch echt Kohle ausgegeben hat und sich seinen Rechner selbst zusammengestellt und dann später eine Playstation oder sich solche Sachen gekauft hat und auch echt Stunden damit verbracht hat, sich mit Freunden zu treffen und Computerspiele zu spielen oder LAN-Partys zu organisieren. Noch irgendwie bis weit in die Nullerjahre rein auf irgendwelchen komischen Call of Duty LAN-Partys abhängen. Und auch, ich habe eine Zeit lang mich jede Woche mit irgendwie Arbeitskollegen immer dienstags verabredet um 21 Uhr und bis spät in die Nacht dann Gaming gemacht. Kein Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. Und jetzt verlierst du halt gegen irgendwelche Neunjährigen, die irgendwo in Frankreich sitzen, per Internet, und die sind alle so wahnsinnig gut und schnell, dass du denkst, das sind irgendwelche Bots. Das macht gar keinen Spaß mehr. Und so muss ich da so reinfuchsen, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, kein Bock mehr drauf.
Nee. Ja, kein Bock mehr drauf.
Ich hab da noch Bock drauf, aber ich mach's nicht. Ich hab da eigentlich Bock drauf.
Ich hab auch Bock, aber ich mach's auch nicht mehr. Aber ich habe jetzt die Nintendo Switch. Das sind diese normalen Jump-and-Run-Spiele. Oh, das liebe ich ja, ne? Das liebe ich über alles. So, wir haben heute immer noch, nach einer beschissenen Woche, die gewesen ist, versucht, die Sendung locker und leicht zu machen. Deswegen will ich noch ganz kurz zu meinem Platz 1 sagen. Ich will mir das jetzt irgendwie nicht. Ich habe den Platz 1 mir jetzt aufgeschrieben. Er klingt jetzt schräg nach all dem Scheiß Waffen bauen. Ich meine aber nicht irgendwelche Waffen, sondern ich meine damit so ein Schacko oder so ein Blödsinn. Weißt du ja? Ich rede hier nicht von irgendwelchen blöden Also ein Schacko oder sich auch im Zoogeschäft so ein Rohr kaufen, wo man mit Erbsen durchpustet, damit man jemandem das Ding volle Schläfe gegen den Kopf ballern kann. Oder selber zu Hause mit dem Schacko links über die Schulter, rechts über die Schulter und dann selbst in die Schnauze und dann heulen. Das ist nein, aua! Und das stundenlang rumzubasteln an solchen blöden Sachen. Oder sich auch so eine so irgendwie, was du aus dem Arm schießt, irgendwie so einen Blödsinn zu machen, weil man irgendwie zu viel James-Bond-Filme. Ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen krassen Sachen, sondern dieser kleine Blödsinn, den man getrieben hat, von dem man so überzeugt war, als man auch wirklich noch gedacht hat, die Möglichkeit besteht, später Geheimagent zu werden. Hat man vielleicht, man denkt jetzt, man hat nur mit 15, 16 das gedacht, aber ganz ehrlich, man hat auch noch bis 25, 30 gedacht, dass da noch irgendeine ganz große Nummer im Leben auf einen wartet, bis man dann
Geheimagent.
Ja, oder so. Stimmt. Das
Geheimagent ist, oder Podcast.
Vielleicht kann man aber auch sagen, eine Sache, die im Älterwerden weniger Spaß macht als in der Jugend, das Gefühl, das Warten auf die ganz geile große Nummer, die dann nochmal kommen sollte.
Und selbst wenn die große Nummer kommen sollte, ist sie eigentlich letztlich auch nur ein Ergebnis von nicht so ganz großen Nummern und fühlt sich...
Also mein Platz 1, irgendeine bescheuerte, blöde Waffe wie ein Schacko bauen und sich da stundenlang hinsetzen und auch sofort, wenn man das dann gebastelt hat, merken, ist gar nicht so geil und die Lust wieder verlieren. Aber sich überhaupt erstmal für den Prozess...
Bogen.
Ja, oder Luftballon an so ein Rohr ran und dann irgendwie Erbsen und auch in der Wohnung rumschießen und irgendwelche Sachen kaputt schießen, wo dann die Eltern reinkommen und sich fragen, wie das passieren konnte.
Ja, keine Ahnung. Doppelböller haben wir auch immer, Doppelböller. Rohr, ein Böller rein, den anderen andersrum und dann schoss der eine den anderen weg und dann bam, hinten.
Ja, oder auch gerne stundenlang zu Hause, wenn die Fliegen am Fenster waren, mit einer Haarspraydose um Feuerzeug versuchen, die abzukochen.
Stimmt, Tiere quälen. So mit wir haben immer Kellerasseln.
Leute,
Kellerasseln und Fliegen sind okay, die haben keine Seele.
Ja, das ist nicht okay.
Nee, es ist auch nicht. Aber da ist ja auch die Reue. Die Reue ist doch im Spiel mit angelegt. Wir haben diese dicken Steine auseinander gemacht. Da waren ganz viele Kellerasseln. Da haben wir Klebe um die rum und dann so ein Feuer ran. Und dann kamen die nicht raus und so. Und dann haben wir zugeguckt, wie die so in alle Richtungen immer rennen.
Leute.
Und immer nur Richtung so Feuerwände. Das war scheiße.
Ey, du kannst die moralische Instanz ja will man nicht überzeugen.
Ich finde das super.
Nicht moralische Instanz, aber einer muss ja mal wenigstens ab und zu machen, damit wir nicht hier in Hörerpost ersticken.
Ich bin doch auch bei dir, deswegen bereue ich das ja auch als Erwachsener. Ich bin mein Platz 1 nicht so spektakulär, aber es ist Clown. Ich habe einfach damals wirklich geklaut. Vor allem
in Läden auch und so?
Ja, und vor allem so Plastikschnuller. Kennt ihr noch diese Plastikschnuller, die man sich umgehängt hat? Es gab so eine geile Phase.
Ja, ja.
Es gab so Plastikschnuller, die haben wir mal auf den Boden fallen lassen, ganz viele. Oh, und dann haben wir die heimlich unten am Boden, haben wir uns so 8 eingesteckt und so 5 wieder in diese Plastikbüchs zurück. Das war schön.
Und ich glaubst du, dass die Verkäuferin euch haben einfach gewähren lassen?
Nee, das war ganz streng in Harburg. Bekommen. In Harburg, weiß ich noch, am Sand hieß das da unten, so ein Laden. Es gab doch so kleine.
Bei Schlecker wahrscheinlich noch. Schlecker.
Ja, sowas auch. Ja, Schlecker haben wir uns da durchgeschleckt.
Und dann es gibt so Läden, die hatten so eine Aura, die es überall gab, die gibt's auch nicht mehr.
Nee,
wo nur eine Frau drin war, aus Rationalisierungsgründen, die man in diese komischen Spiegel geguckt hat, um rauszufinden, was in den Gängen da hinten passiert. Und man genau wusste, wo man stehen muss. Dann
werden die benutzt, diese doofen Spiegel. Guck da oben einer rein, diese runden Dinger.
Diese Putney-Spiegel.
Ja, diese Putney-Spiegel. Oh, da hinten in Regal 3, da steckt sich wieder einer Schnuller rein.
Der Putney-Spiegel. Zu geizig für Kameras heißt das einfach nur, der Putney-Spiegel.
Ja, in deinem Platz 1.
Es ist relativ unspektakulär. Bei mir ist es tatsächlich Partys laut, Ordnungsamt steht hier. Es ist leider so, dass irgendwann man, je älter man wird, das Bedürfnis verspürt, nach einem anstrengenden Tag wieder mal irgendwie mit Nazis gekämpft, die Kinder haben genervt und dann hast du keinen Bock mehr, wenn du nebenan irgendwie eine WG in der Wohnung hast, dass da jetzt irgendwie, weil die Vanessa jetzt ein Jahr nach Brasilien geht, irgendwie ins freiwillige soziale Jahr, dass da bis morgens früh um 5 irgendwie eine sinnlose Party läuft, mitten in der Woche und dann wird einfach mal ganz geschmeidig um 21 Uhr schon mal das Ordnungsamt vorgewarnt und direkt nochmal die Kontakte bei der Polizei, da ist ja der Draht sowieso ganz kurz wegen der vielen anderen Sachen, wegen dem man vorher schon mal die Bullen angerufen hat, schon mal vorgewärmt, dass um 22 Uhr, wenn die Gesetzeslage das zulässt, dass da mal ein paar Leute vorbeikommen und mal klingeln und mal fragen, was da eigentlich los ist. Aber immer gerne auch anonym, so nach dem Motto, hier sagst du, Thomas, sagst du dann aber nicht, von wem das hast, ne? Nee, sag ich dir nicht, ja, kein Problem, wir schicken mal einen Wagen vorbei. Und dann ist er wieder ein Wagen vorbeigeschickt. Das Erste, was der Thomas macht, ist natürlich, ja, der Jan von nebenan hat gesagt, dass hier zu laut sein. Das macht der Thomas natürlich trotzdem. Aber Ordnungsamt anrufen und Partys mal. Irgendwann ist mal genug mit Gartenparty nachts um 12, Alter, hier am Mittwoch in der Woche. Weil hier gibt's auch noch Leute, die müssen morgen früh um 12 zur Arbeit.
Ja, so ist es. Und weißt du, was aber auch welchen Reflex ich verspüre ist, ich habe Besuch, Leute sind da, machen Mucke, es ist 23:30 abends und ich von mir aus selber bin so ein Spießer und sag so, mach mal ein bisschen leider, ich hab keinen Bock, dass die Nachbarn genervt werden. Es ist nicht so, dass ich denke, hey los, ich bin ja auch nicht schuld, Alter, ich bin prominent, ich bin laut, ich bin Party, ich bin exzessives Wesen. Sondern ich bin dann wirklich und denk so, ey Leute, können wir, ey sorry, und sag, ey, was ist mit dir los? Und ich werde so ein scheiß Spießer, ich werde das auch immer mehr, all das, was man denkt, dass man so ein Freidenker ist, dass man irgendwann will man den Leuten nicht mehr auf den Sack gehen, weil man selber das auch spürt. Irgendwann hat man, vielleicht ist das auch der Weg zur nächsten Liebe. Das waren jetzt jedenfalls.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja. Und heute mit Fariyadim natürlich auch noch. Wir waren zu dritt heute in der Sendung. Die Sendung heißt auch wie Fariyadim, Fariyadim. Das war fest und flauschig vom 3. Machst du schon die Musik an?
Mach die Musik gerade schon mal an. Ich finde, das war eine sehr schöne, bunte Sendung, die sehr schwer losgegangen ist heute mit einem schweren Thema.
Ich höre euch so gerne zu.
Eine schöne Nachricht bekommen von Robert. Eine versöhnliche zum Schluss. Der war nämlich beim Spiel gegen Salzburg von Eintracht Frankfurt. Frankfurt und Hanau nur 20 Kilometer voneinander entfernt. Er hat Folgendes geschrieben. Noch unter dem Eindruck der schrecklichen Tat von Hanau fand gestern 20 Kilometer entfernt in Frankfurt das Europapokalspiel. Eintracht gegen Red Bull Salzburg auch noch. Hanau ist eine echte Eintracht-Hochburg und der Täter hat in seiner Kindheit wohl auch leider bei Eintracht Frankfurt gespielt. Um der Opfer zu gedenken, gab es eine Schweigeminute und ein paar passende Worte des Stadionsprechers. Leider wurde die Schweigeminute von einigen Salzburgern direkt massiv gestört, was an Respektlosigkeit kaum zu überbieten ist. Generell handelt es sich um eine schwierige Fanszene. Österreich, Mate Schütz, also der Chef von Red Bull, ist ein schwieriger Typ und auch Right Wing nutzt sein Geld, um irgendwelche Sachen da, also schwierig. Was dann aber folgte, war einfach nur großartig und ich würde mich freuen, wenn es in eurer Sendung Erwähnung findet, um den Leuten Mut zu machen, rechten Arschlöchern entschieden entgegenzutreten. Circa 40.000 Leute riefen laut den Salzburgern lautstark und entschlossen Nazis raus, Nazis raus entgegen. Ein tolles Statement, bei dem ich wirklich Gänsehaut bekam, dass es auf den Tribünen wohl auch den ein oder anderen Faustschlag gab. Naja, so sind wir Frankfurter manchmal. So, und weil es so schwer losging und zwischendrin pimmelig und spermös war, das sind, glaube ich, so die Momente. Und für die praktische, was man damit praktisch vielleicht machen kann, ich denke mal, den Optimismus, glaube ich, nicht verlieren. Ich glaube, das Einzige, was Fari vorhin auch sagte, genau, den Dorfplatz schmücken, wenn draußen die Zombies stehen, sich nicht nur um die Brandmauer kümmern, sondern innen drin nicht nur alles schön machen, sondern sehen, dass alle mitfeiern. Und das bedeutet dann vielleicht auch, dass wenn man Dinge ändern möchte, man vielleicht über Schatten springen muss oder Dienstwege nicht einhalten oder Leuten vertrauen muss, denen man vielleicht nicht so vertraut hat. Vielleicht haben wir eines Tages mal Polizeipräsidenten in Hanau oder in Frankfurt, die Gefühle der Opfer noch ein bisschen besser verstehen können, als sie es jetzt ohnehin schon können, weil sie vielleicht aus derselben Welt kommen und das geschafft haben, da irgendwie sich hinzuarbeiten. Und ich glaube, das ist das, was langfristig passieren muss, damit es irgendwie besser wird.
Um es zu sagen, wie wir es mit 15, 16, 17, 18, 19, Ende der 80er, 90er gesagt haben. Der eine hört Metal, der andere hört lieber Rap, der andere Reggae. Aber wir sind alle für die gleiche Sache eigentlich, ne? Und auch wenn das noch so kitschig ist, ist es eigentlich immer in der heutigen Zeit immer noch so, aufhören sich selber zu zerfressen, seine eigene Befindlichkeit ein bisschen runterschrauben, weil man den nicht so gut findet oder den nicht so gut findet und sich darauf besinnt, wofür man eigentlich lebt und was man eigentlich zusammen gut findet, nämlich ein gutes soziales Verhältnis zu allen möglichen.
Ich danke euch beiden, dass ihr mich in eure Mitte genommen habt, trotz meines Hintergrunds. Und ich bin,
Schauspielhintergrund, das ist hart, aber da kannst du dich halt nicht von lösen.
Nee, das war mir eine Ehre und eine Freude und euch zuzuhören, das ist fantastisch. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Danke, dass du da warst.
Hat uns total viel Spaß gemacht. Lieben Gruß geht raus an all die Leute, die eine ernste Woche hatten und in Jobs hingen und vielleicht ihre Karnevalsfeiern abbrechen mussten und irgendwo verkleidet saßen, um zu arbeiten in unangenehmen Situationen. Die Ambiguitätstoleranz. Es sind viele Dinge da draußen und man muss es irgendwie alles aushalten, dass es nichts nur ganz klar gibt. Ja. Nichts Klares gibt und alles im Fluss ist.
Danke fürs Zuhören. Danke, Faria Dem.
Wir gehen auf den Dorfplatz und holen dieses gemeinsam gegenseitig einen runter, okay?
Ja, Mann. Mal gucken, wer am meisten ballert, ja.
Nee, bei mir quillt's ja nur so.
Tschüss.
Tschüss.
Diese Folge von Fest und Flauschig wurde präsentiert vom neuen Kinofilm Just Mercy. Ein aufwühlendes Justizdrama um Bryan Stevensons Kampf für Gerechtigkeit. Ab 27. Februar im Kino.